Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Retrospektive 2025. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 127. Folge von Metal Marcus Metal Podcast und zur gefühlt 100. Folge mit der Mike.
Nee, 100 sind es nicht ganz. Nicht? Aber wir nähern uns.
Close.
Wenn ihr das wollt.
Es ist übrigens sehr faszinierend, bevor wir jetzt hier loslegen, muss das wirklich mal gesagt werden. Das Album des Monats Dezember 2024, das war das erste Mal, dass wir komplett in dieser Konstellation das Ganze so geplant gemacht haben. Wir hatten auch im Album des Monats Oktober quasi das Rahmenprogramm gemacht, weil das war ja die Folge, wo wir gesagt haben, 10 Leute hören 10 Alben und Stimmt. Dann quatschen wir mit den Leuten drüber. Aber Album des Monats Dezember und sich die dann auch unmittelbar anschließende Rückblicksfolge auf 2024 dann, das war das erste Mal so wirklich, dass wir das in dieser Konstellation gemacht haben.
Im Jahr davor kannten wir uns ja auch noch nicht.
Das ist richtig. Musste an dieser Stelle mal als Fun Fact am Anfang einfach so erwähnt werden.
Ja. Aber was sich um den Zeitpunkt dieser Aufnahme zugetragen hat, ist nämlich ein Konzert, das der Grund ist, warum wir uns überhaupt kennengelernt haben.
Oh ja.
Nicht, weil wir uns da über den Weg gelaufen wären, aber wir waren beide da. Und ich bin dann irgendwie über Social Media, über diesen Podcast gestolpert. Wir reden hier natürlich von dem Release-Konzert von Scanner und Ravenstein mit Next Cemetery im Vorprogramm in Oberhausen im
Resonanzwerk,
danke, ich kam nicht drauf.
Wo, wenn man die Tür aufgemacht hat, es bis auf die Bühne gezogen hat und das ist eine Tatsache.
Und dadurch habe ich halt diesen Podcast angefangen zu verfolgen und irgendwann hat man dann hin und her geschrieben, ja, jetzt habt ihr den Salat.
Ja, verdammt also, nochmal.
Scanner sind schuld.
Und Ravenstein. Danke, Martin. Aber darum soll es an dieser Stelle ja gar nicht gehen. Wir möchten zurückblicken auf das Jahr 2025. Ja, klar, der ein oder andere wird jetzt sagen, da seid ihr aber ganz schön spät mit. Aber ich denke mir immer, naja, also wenn ich auf ein Jahr zurückblicke, soll es bitte auch vorbei sein. Weil ich finde es immer ultra befremdlich, wenn es Anfang Dezember ist und so die Adventszeit beginnt. Und im Fernsehen laufen irgendwelche Jahresrückblicke, Jahreszusammenfassungen, Highlights des Jahres und auch auf Social Media fangen alle an, ihre Top-Alben vorzustellen und weiß ich nicht was. Und ich denke mir, Leute, das Jahr ist doch gar nicht vorbei. Ich meine, okay, jetzt, wenn man die Album des Monats Dezember-Folge zu Rate zieht, könnte man im Dezember tatsächlich schon angefangen haben, weil im Dezember traditionell jetzt eher wenig gefühlt bis sogar fast gar keine Neuveröffentlichungen rauskommen, aber nichtsdestotrotz, wir sind anders, wir bleiben anders und wir machen einen Jahresrückblick, auch erst dann, wenn das Jahr wirklich vorbei ist. So.
Und man ein paar Tage Zeit hatte, es zu rekapitulieren.
Absolut. Denn vielleicht passiert ja im letzten...
Oder das Album, was in der letzten Dezemberwoche noch irgendwie erscheint.
Was bei Domino im letztes Jahr nicht geklappt hat.
Genau. Genau, ja, im letzten Jahr nicht geklappt hat, genau. Das hat er mich ans Konzept gebracht. Das mogelt sich dann doch noch irgendwie vielleicht irgendwo in die Top irgendwas, wer weiß es. Also von daher, wir warten immer ein paar Tage ab, bis das Jahr wirklich an uns vorbeigezogen ist.
Und damit starten wir jetzt ins Thema rein und blicken zurück auf 2025. Ein Jahr, ja, was ist da passiert? Lass uns mal mit den unschönen Themen beginnen. Natürlich haben wir ein paar sehr ikonische Menschen von dieser Bühne für immer verloren. Ace Frehley zum Beispiel und natürlich auch Ozzy Osbourne. Mhm. Wobei mich das mit Ozzy tatsächlich ein bisschen härter erwischt hat, weil zu Kiss habe ich jetzt nie so den riesen Bezug gehabt, muss ich sagen. Ich habe zwar sein letztes Solo-Album damals ist auch gut, ist auch gar nicht so lange her, auch gekauft gehabt und fand das auch durchaus gut. Aber das war für mich jetzt weniger zu Herzen gehend als der Tod von Ozzy. Wobei selbst Ozzy Osbourne und Black Sabbath für mich jetzt auch nicht so die ganz große Nummer sind. Also wenn jemand von Maiden versterben würde, wäre das für mich, glaube ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Das ist allerdings wahr. Also vor allen Dingen bei Ozzy hat man es ja gesehen, dass der einfach nicht mehr fit ist und dass das sehr wahrscheinlich keine Ewigkeiten mehr gehen wird.
Ja, vor allem, weil ja gefühlt seit 30 Jahren erzählt wird, Ozzy macht seine Abschiedstour. Ich glaube, No More Tears, die Tour dazu hieß No More Tours.
Ja.
Und es hieß, das ist sein Abschied. Und das war 92, 93?
Auf jeden Fall schon eine Zeit her, ja. Und ich muss auch gestehen, dass ich weder zu Black Sabbath noch zu Ozzy Osbournes Solo-Musik jetzt so einen Riesenbezug habe.
Ja, also bei mir ist das schon, ich mag das Debütalbum von Black Sabbath und Paranoid mag ich schon sehr gerne. Ich mag Ozzys Solo-Debüt auch sehr gerne. Und auch noch zwei, drei andere Alben, aber ich, weder Ozzy noch Kiss waren jetzt jemals Bands, wo ich, wie ich von mir selbst gesagt hätte, ich bin jetzt hier der Die-Hard-Fan, kenne jedes Album auswendig und kann die Solo-Melodien rückwärts mitpfeifen.
Klar, aber natürlich, gut, Ace Frehley, Kiss, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, dass eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, ich hätte jetzt fast gesagt, nur ein Gitterbettchen ist und ich gucke in Kiss-Poster, die unter der Decke sind, weil ich mir mein Zimmer mit meinem älteren Bruder teilen musste. Es war aber garantiert kein Gitterbettchen mehr, aber tatsächlich war dieses Zimmer und über mit Kiss plakatiert und ja, irgendwie ist es mir dann doch schon zu Herzen gegangen, vor allen Dingen, dass er so dämlich sterben musste, also ist ja hingefallen und ja, ein bisschen unglücklich, aber halt gut, irgendwo der ganze Substanzenmissbrauch und so weiter, dass das dem zollt der Körper irgendwann halt Tribut auf die eine oder andere Weise. So war es ja auch bei Ozzy. Was ich bei Ozzy sehr schön fand, ist, dass er noch sein großes Abschiedskonzert bekommen hat. Auch wenn das teilweise traurig war, ihn auf der Bühne zu sehen, wie sie ihn da in seinem Stuhl schon festschnallen mussten, damit er nicht versehentlich aufspringt und umkippt. Er hat gut gesungen, war alles okay, war rührend. Diese Kombination aus Abschiedskonzert und ein paar Tage später dann die Todesnachricht, das ist schon zu Herzen gegangen und das war während meines Sommerurlaubs, wo ich dann auch auf die Terrasse rausgegangen bin und mein Handy gezückt habe und tatsächlich zwei, drei Ozzy-Songs gespielt habe und das Lustigste war, bei mir lief Dreamer auf der anderen Seite von der Hecke in dem Nebenbungalow hatten die jungen Leute, die da waren, dann plötzlich Bark at the Moon an oder irgendwie sowas. Von irgendwo anders tönte auch noch irgendwas anderes von Ozzy. Das war schon lustig, wie dieser Ferienpark für einen kleinen Moment ja in so eine kleine ja Gedächtniskapelle sich verwandelt hat. Das war schon ganz niedlich.
In ein Metal-Mekka sozusagen.
Na, so schlimm würde ich es jetzt nicht sagen. Also die Jungs dann nebenan, die haben eher so Modern Rock und sowas gehört, aber dann kam dann halt auch schon mal in den nächsten Tagen dann immer mal wieder was von Sabbath oder von Ozzy, was dann so rübertönte. Das war schon ganz lustig.
Es sind natürlich immer diese Momente, die einem begreiflich machen, alles geht mal vorbei und gerade Sachen, die einen schon immer irgendwie begleitet haben, auch die nehmen natürlich mal ein Ende. Und wenn man so jenseits der 40 oder der 50 ist, erwischt einen das, glaube ich, nochmal auf einer ganz anderen Ebene, als wenn man so Anfang 30 ist. Da nimmt einen das, glaube ich, auch mit. Aber das sind dann immer noch Dinge, die für einen weniger greifbar sind. Also ne? Die Vergänglichkeit des Seins ist ja allgegenwärtig, aber je älter man wird, desto bewusster wird einem natürlich, dass es einen selbst treffen wird und natürlich auch Leute im eigenen Umfeld, wie meine Mutter immer so schön zu sagen pflegt, die Einschläge kommen näher.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich dann so den Geburtstag von Ozzy Osbourne anguckt und dann denkt, er ist ja uralt und dann mal Nachrichten und denkt, ey, so viel älter als ich war er ja nun auch nicht. Also ich erinnere mich da an ein schönes Ereignis beim Frühstück vor einigen Jahren, als eins meiner Kinder so 7 oder 8 war und ich eben im Ende meiner 30er und der Kleine mich anguckt und sagt, du, wenn ich so alt bin wie du, sag ja, was ist dann? Dann bist du tot. Und er aß dann einfach knochentrocken sein Brot weiter und ich stand da und dachte nur, danke Kind, du wirst jetzt zur Adoption freigegeben.
Haben wir jetzt den Bogen ja wunderbar von den ernsten Themen zu eher erheiternden Themen fast geschafft.
Genau.
Weil bevor das hier jetzt zu pessimistisch oder auch zu philosophisch wird, hätte ich gedacht, machen wir mal lieber weiter. Und wenn wir schon bei traurigen Themen waren, bleiben wir doch mal bei Enttäuschungen. Mike, was gab es für dich in 2025 für Enttäuschungen? Und lass uns mal wirklich starten mit Enttäuschungen an der Live-Front. Gab es irgendwelche Konzerte oder Festivalerlebnisse, wo du wirklich denkst, die Band gucke ich mir nie wieder an? Oder vielleicht auch so Sachen nach dem Motto, alle erzählen, das ist cool, und dann passiert es vor mir und ich denke nur, ich verstehe es ganz einfach nicht.
Da ich ja Konzerte relativ selektiv besuche und auch immer versuche, Bands oder Konzerte zu besuchen, wo mich wirklich alle Bands mehr oder weniger interessieren, habe ich das tatsächlich bei Einzelkonzerten gar nicht gehabt, dass ich mir gedacht habe, meine Güte, war das ein Scheiß. Aber auf Festivals hat man das natürlich dann immer ganz gerne, gerade wenn man so ein Massenfestival in Anführungszeichen wie das Rock Harz hat, wo ja wirklich von mittags bis spätnachts Bands durchballern. Und zwar in einer Tour mit 5 Minuten Pause. Bei dem Spektrum, was da abgedeckt wird, hat man natürlich irgendwelche Gurken dabei. Und da waren tatsächlich in diesem Jahr meine Hauptgurken die Kassierer, die ich auch nur vom Parkplatz hören durfte und Gott sei Dank auch gar nicht gesehen habe. Wobei ich gegen Wölli als Menschen, als alter, auch mal in Wattenscheid gewohnt habender, gar nichts habe. Aber das ist so musikalisch, wo ich so denke, so, nee, lass das doch mal bitte. Wobei viel schlimmer fand ich, es gibt immer eine, im letzten Jahr waren es Guter Lachs, wo ich gedacht habe, hey, du Gott noch mal.
Guter Lachs wirkt doch nur im Dickdarm.
Ja, Guter Lachs, schlechter Lachs. Ja, ja, gute Lachse, schlechte Lachse. Diesmal waren es die Extremitory Grinfuckers.
Die kenne ich sogar.
Wo ich leider auf dem Gelände war, aber nicht in der Nähe der Bühne gestanden habe, wie bei letztem Jahr bei Guter Lachs, weil da wollte ich dann einfach die Band aus der ersten Reihe sehen, die danach gespielt hat. Und ich musste mir das Gequieke und Gekreische halt leider anhören. Das war wirklich so. Aber ist da doch ein Festival, ist mit dabei. Und ansonsten war tatsächlich das absolute Lowlight auf dem Rock Harz Festival dieses Jahr die verfickten 50 oder 60 Grad, die wir bei der Anreise und beim Zeltaufbau hatten, die den lieben Stefan auch so geschafft haben, dass er den Tag wirklich dann nur noch im Zelt gelegen hat und sich die eisgekühlten Bierdosen auf den Bauch gelegt hat. Der war wirklich alle und ich habe echt Sorgen gemacht, wie erzähle ich seiner Frau, dass der heute Nacht verstorben ist? Hast du wirklich kaum irgendwie was gekriegt. Aber alles wieder gut. Am nächsten Tag ging es ihm gut. Wir haben die Zeit dann da noch sehr genossen. Es war ein sehr schönes Festival und wurde dann ja auch schon kühler. Aber solche Temperaturen brauchst du da echt nicht.
Und irgendwie ist die Schlusspointe deiner Erzählung immer irgendwas mit Tod heute, habe ich das Gefühl.
Ja, weil ich wäre ja auch fast gestorben.
Oh ja.
Und auf dem Rock Hard Festival hat mich auf dem Weg nach Hause am ersten Abend nämlich ein Ent angefallen, der mich wohl für einen Ork gehalten hat. Man könnte auch sagen, ich bin in leicht angefudeltem Zustand in einer leicht abschüssigen Straße über irgendeine blöde Kante gestolpert und konnte mich nicht mehr halten. Und da war ein Baum im Weg, der mir also wirklich ein blaues Auge gemacht hat, der mir meine Riechorgan über Wochen hat im Inneren anschwellen lassen. Also ich habe nie so beschissen Luft gekriegt wie da. Es war allerdings Gott sei Dank wirklich absolut nichts gebrochen. Aber dieses geschwollene Riechorgan und das wenig Luftkriegen hat mich also über fast 8 Wochen, also ich vom Rock Hard Festival bis zum Rock Harz verfolgt und war tatsächlich da dann so gut wie weg. Also ich achte ab jetzt darauf, dass mir keine Bäume mehr im Weg stehen.
Das ist eine gute Entscheidung. Beim Autofahren ist das auch nicht so gut, wenn da Bäume im Weg stehen.
Nee, das wollen wir auch gar nicht.
Genau. Ja, Lowlights. Lowlights an Konzerten. Ich habe es schon mal erwähnt. Ich glaube, in einer Folge, wo wir generell unsere Festivalerfahrung vom Rock Harz und eben auch von Wacken hier zu Protokoll gegeben haben. Zu Protokoll klingt so amtlich, ne?
Ja, ich bin ja auch im öffentlichen Dienst, passt schon.
Ja, ich nicht. Ich bin ja bei der IT. Aber ich bin ja im Betriebsrat, also von daher kenne ich mich mit solchen Sachen aus.
Gut. Es ist wie heute ein Bürger, der bei uns an der Infotheke stand und sagte, er hätte gerne einen Antrag. Und die Kollegin guckt ihn dann, ja, wofür denn? Weiß ich nicht, meine Frau hat mich hier hingeschickt, ich soll einen Antrag holen. Und sie hat ihm wirklich, hat sie vielleicht gesagt, du sollst einen Antrag machen. Aber er stand, der war wirklich völlig konsterniert, so, ja, ein Antrag. Ja, denkst du auch nur, ja, ist okay.
Das sind diese Geschichten, die man sich nicht ausdenken kann.
Nein, nein. Ich weiß auch nicht, wie es ausgegangen ist, aber ja.
Mhm. Wie dem auch sei. Also, konzertmäßige Lowlights. Vom Grundsatz ja, bin ich da auf deiner Seite. Ich besuche Konzerte normalerweise auch eher selektiv. Und es kommt auch selten vor, dass wirklich so bei kleineren Konzerten Bands spielen, die ich so wirklich völlig scheiße finde. Mhm. Meine Lowlights haben sich in Wacken zugetragen. Und es ist für mich auch nicht das erste Mal, dass mich diese Band enttäuscht hat. Es geht um die Brothers of Metal. Wie gesagt, ich habe es, da bin ich mir sicher, schon mal erzählt. Sie haben gespielt nach Dominum, wenn ich mich nicht völlig irre. Und ich muss sagen, ich verstehe einfach nicht, was die Brothers of Metal machen möchten, warum sie das meinen, auf diese Art und Weise, wie sie es tun, tun zu müssen. Und ich verstehe auch nicht, warum sie dann mit diesem Sound um die Ecke kommen, wenn die Band, die zuvor gespielt hat, einen fantastischen Sound hatte. Also ja. Es mag dem Umstand geschuldet sein, dass es natürlich ein harter Kontrast ist, wenn du von Dominum kommst, die einen super Sound haben. Okay, jetzt kann man sagen, ja, bei beiden Bands kommt auch jede Menge Kram vom Band. Aber gut, wenn was vom Band kommt und es dann auch noch komisch klingt, dann ist es in Summe so total komisch.
Ja, vor allen Dingen, weil du halt bei Brothers of Metal die Situation hast, dass du drei Gitarristen hast.
Drei Sänger.
Und du zumindest einen Sänger nicht brauchst, der nur für die Optik auf der Bühne steht, gefühlt.
Ja. Da müssen wir jetzt mal drüber reden. Also du meinst diesen, ich weiß, das klingt jetzt unendlich gemein, diesen kleinen Brüllwürfel, der da rumhüpft. Weil für die Optik, wenn man jetzt sagt...
Für die Optik meinte ich eigentlich den anderen, der so ab und an mal singt und das eigentlich sogar auch kann.
Ja, okay. Dann verstehe ich es wiederum, weil ich frage mich immer, was macht der andere eigentlich da, der die meiste Zeit so aussieht wie Gerre von Tankard, als er so in seiner Zeit vor Weight Watchers war, dafür dann in meiner Wahrnehmung auch viel zu leicht bekleidet ist und dann eben auch eigentlich nur so wie ein Hirsch ins Mikro röhrt.
Genau, also, das macht er.
Ja, also ich, Leute, es tut mir leid. Ich habe das von Platte wirklich gern gehört. Und ich kann mir von Platte auch die Brothers of Metal durchaus anhören. Ich würde es jetzt nicht in Dauerschleife hören, aber ich habe sie auch schon mal beim Dong Open Air gesehen, hier bei mir direkt um die Ecke. Da hat es mir auch nicht wirklich gut gefallen. Aber letztes Jahr in Wacken fand ich es wirklich schlecht. Der Sound war nicht gut. Ich habe mich gefragt, wofür stehen da jetzt drei Gitarren auf der Bühne? Weil den Großteil der Zeit habe ich zumindest eigentlich fast nur das gehört, was da im Hintergrund noch vom Band lief. Also Synthies, ja, oder
das
Streicher.
Ist das ist natürlich übel.
Ja, und wenn du halt drei Leute mit Gitarren auf der Bühne rumtouren siehst und denkst, ja, aber dann spiel doch mal was in Harmonie oder mach doch mal irgendwas, wo du wirklich eine dritte Gitarre für brauchst und du merkst es nicht, dann ist das für mich schon so ein Punkt, wo ich denke, puh. Ja, klar, über den Sound, da kann die Band letzten Endes vielleicht nicht für, aber ich kann mich nur wiederholen, ich verstehe nicht, warum sie meinen, das in dieser Konstellation, in der sie eben auftreten, so machen zu müssen. Das könnte man, meine ich, auch anders machen. Und es hat wirklich jetzt zum zweiten Mal bei mir so überhaupt nichts bewegt, außer wenn man jetzt böswillig wäre, könnte man sagen, den Daumen nach unten, ne, so. Und also, es gibt ja so Bands, wo ich mir denke, wenn die auf einem Festival spielen und ich habe nichts anderes zu tun, kann ich mir die angucken. Das wären zum Beispiel Fiddler's Green oder Korpiklaani oder sowas. Das würde ich mir jederzeit live angucken, auch wenn ich es mir nicht vom Platte anhören würde. Oder halt selten auf Albumlänge vom Platte anhöre. Aber wirklich, die Brothers of Metal ist für mich live-mäßig durch, das Thema, kann ich nur sagen. Da werde ich mir kein Ticket für kaufen, wenn sie irgendwo auftreten. Und ich werde auch bei einem Festival, wenn sie irgendwo spielen, nur mit einer Wahrscheinlichkeit von vielleicht 1% dahin gehen. Weil, nee, also wenn es zweimal wirklich so war, dass ich denke, hat nicht Klick gemacht, dann ist das halt so. Ich weiß, es gibt viele Leute, die diese Band mögen und die auch ihren Auftritt wahrscheinlich gut fanden, weil die Stimmung war im Großen und Ganzen durchaus solide. Aber nee, also für mich hat sich das Thema erledigt.
Ich habe sie auf dem Rock Hearts letztes Jahr gesehen. Und da hatten wir am Anfang einen ähnlichen Effekt, weil der Sound einfach nicht gut abgemischt war. Man hat vor allen Dingen den Gesang kaum gehört, also die Sängerin kaum gehört. Das ist natürlich ein ganz übles, aber man hat die Gitarren gehört, muss man dazu sagen. Das hat der Mischer aber nach relativ kurzer Zeit in den Griff gekriegt. Und dann war es ein guter Auftritt. Und Stefan hat das Ganze halt so gut gefallen, dass er die dann auch in der Zeche sehen wollte.
Ich erinnere
mich. Wo wir dann zusammen hingefahren sind. Und da war der Auftritt wirklich gut. Und da hat man auch wirklich drei Gitarren gehört. Und natürlich, klar, da kommt alles Mögliche an Keyboard-Gedöne vom Band. Wobei ich da auch manchmal nicht weiß, ob eine Gitarre eventuell diese Keyboard-Melodien teilweise mitsteuert. Das weiß ich nicht. Aber da hatte man schon einen satten, schönen, guten Sound. Und ja, das Einzige, was ich da halt eben schade finde, ist, dass der Heldentenorsänger so wenig eingesetzt wird. Das ist manchmal, hast du das Gefühl, so ja, ja, der ist nur zum ab und an mal Mathe so nach hinten werfen da und für die Mädels im Publikum. Aber dem finde ich, sollte man ein bisschen mehr Raum geben. Aber gut, das ist halt so. Aber ich kann verstehen, bei einem bescheidenen Sound macht das nicht wirklich Spaß.
Und eine weitere Band, bei der ich auch so gedacht habe, die muss ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal angucken. Das ist tatsächlich Windrose dieses Jahr in Wacken gewesen. Mhm. Ich habe Windrose hier auf dem Dong gesehen, 2022. Habe sie dann auch kurz danach in Wacken gesehen und fand es da wirklich richtig cool. Also schon da hast du natürlich gemerkt, klar, da wird auch jede Menge zwischendurch immer reingesampelt. Aber das hat irgendwie Spaß gemacht. Aber das hat sich in meiner Wahrnehmung jetzt wirklich so ein bisschen totgenudelt, weil da ist zumindest in meiner Wahrnehmung einfach viel zu wenig Varianz drin. Die spielen ihr Programm runter. Beim Sänger frage ich mich, wie oft er noch das Mikro ins Publikum halten möchte und das Publikum singen lassen möchte. Und ganz oft habe ich auch das Gefühl, dass er live nicht so hundertprozentig abliefert. Vielleicht ist es auch wieder so ein Punkt, dass es schlecht abgemischt ist oder er sich schlecht hört. Also ich müsste es mir auch nicht unbedingt nochmal angucken nach diesem Jahr, muss ich sagen.
Die habe ich erst einmal live gesehen im Vorprogramm von Powerwolf. Mhm. Da hat das ganz gut geklungen. Es war natürlich einiges, ist reingespielt worden. Und bei dem Sänger habe ich tatsächlich aber auch das Gefühl, dass er schon live singt und dass man das auch hört. Ich meine, wenn er da mit seiner Rüstung und allem sich bewegt und er ist da wirklich viel in Bewegung, dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass da mal der eine oder andere Ton etwas schiefer kommt.
Also bin ich mit deiner Wahrnehmung nicht allein.
Nee, definitiv nicht.
Also er wirkt auf jeden Fall oftmals sehr kurzartig.
Ja, gut, ich meine,
er ist ja auch nicht unbedingt der Schlankeste. Ne?
Das hast du jetzt gesagt. Also hier wird Bodyshaming betrieben, man merkt das.
Ja, Moment mal, nicht der Schlankeste heißt nur, dass er nicht schlank ist. Das lässt Spekulation darüber offen. Ich bin auch nicht schlank.
Spekulatius?
Ja, ich bin auch nicht schlank, also insofern alles in Ordnung.
Nein, also wie gesagt, Windrose wäre jetzt auch eine Band, wo ich nicht unbedingt sagen würde, da gehe ich zu einer Headliner-Show. Jo. Vielleicht, wenn sie drei coole Vorbands mitbringen.
Dann gehst du nach der dritten Vorband,
oder? Nee, das nicht, aber dann kann man die mitnehmen. Oder von mir aus auch zwei coole Vorbands, wo ich sagen würde, Mensch, boah, die will ich gerne sehen.
Also wie bei Motor Jesus, wo du
so eigentlich... ungefähr, genau.
wo du eigentlich Lost Sanctuary sehen wolltest.
Richtig. Ah, Motor Jesus haben auch Spaß gemacht, das muss man ja sagen.
Motor Jesus spielen zusammen mit Wolfskull am 14. Februar in der Kulturrampe in Krefeld.
Okay.
Ich kann nicht, da hat meine Mutter ihren 80.
Oh.
Ja. Heute ist kein Scheiß, heute hat mich der Gitarrist von Wolfskull extra dessen wegen angeschrieben und weil er auch wissen wollte, wann denn die Podcast-Folge mit ihnen erscheint. Die erscheint tatsächlich kurz davor. Und ich musste ihm genau das Gleiche sagen. Ja, ich weiß, ihr spielt mit Motor Jesus, aber ich kann da nicht. Da wird meine Mutter 80. Darf ich das überhaupt sagen? Egal.
Hättest du nicht die Geburtstagsparty dahin verlegen können?
Ja, die ist ja schon geplant.
Ist doch egal. Muss immer spontan sein.
Ich glaube nicht, dass meine Mutter empfänglich dafür ist, irgendwas in der Kulturrampe zu machen, weil das ist ja schon ein sehr spezieller Laden.
Ja, aber wenn sie dann so über die Köpfe des Publikums getragen wird, 90 Minuten lang. Das
Ich kann mir die Formulierung vorstellen, die meine Mutter dazu bringen würde, wahrscheinlich. Sowas finde ich letztlich.
Liederlich.
Liederlich, das ist ja noch oldschooliger.
Ja.
Anyway.
So, weiter geht's.
Genau. Und kommen wir mal von den unschönen Sachen zu den wirklich schönen Sachen, also zu Konzerten, die uns 2025 so richtig geflasht haben. Und ich glaube, bei einer Sache sind wir uns ohne Frage einig. Es war der 14.06.2025. Es war wahrscheinlich einer der heißesten Tage in diesem Monat, vielleicht sogar im gesamten Jahr. Es war auf jeden Fall
unglaublich heiß.
Und es war eine der schlimmsten Locations in meiner Wahrnehmung, die es gibt für Konzerte. Aber es war hoffnungslos ausverkauft. Es war kaum noch Durchkommen hinterher, aber wir waren ja schlau und waren relativ früh da und haben natürlich Induction gesehen als Vorband von Savatage.
Ja.
Und es geht natürlich um Savatage. Also nichts gegen Tim Hansen, aber sorry, gegen Savatage. Da musst du noch 30 Jahre weitermachen, Tim, dann kommst du da vielleicht auch mal hin.
Selbst dann glaube ich nicht. Also
ohne gemein zu sein.
Nein. Also wie gesagt, ich freue mich auf das neue Induction-Album im Februar. Ganz, ganz doll. Also
fest eingeplant hier, ne? Wird drüber gesprochen.
Genau. Savatage, ja. Was soll man zu der US-Metal-Legende sagen? Leider ohne John Oliver.
Ja, vom Band kam er, ne? Videoleinwand.
Ja, da hat man ihn einmal kurz gesehen. Aber ich meine, ich habe das große Glück gehabt, dass ich Savatage in dem Line-Up plus John minus die zwei Keyboarder noch gesehen habe auf der Wake of Magellan Tour. Und das war eins der stärksten Konzerte, die ich jemals überhaupt gesehen habe, weil da einfach eine unglaubliche Magie von der Bühne kommt. Und das war auch diesmal nicht anders. Und ich bin wirklich froh, und dafür sage ich auch an den Kollegen Backes nochmal einen Riesendank, dass ich mein Ticket, was ich ihm verkauft habe, zurückkaufen durfte, weil mir ging es in der Woche davor nämlich wirklich grottenübel. Und ich habe die King Diamond Show am Tag davor tatsächlich sausen lassen, weil es mir ging es einfach nicht. Und dann habe ich mich so geärgert und Gott sei Dank haben wir uns dann noch irgendwie einigen können, dass ich mein Ticket wiederbekommen habe und Markus mich dann mitgenommen hat. Und es war wahrscheinlich wirklich das heißeste Konzert, was ich jemals erlebt habe.
Oh ja.
Aber auch tatsächlich eins der allerbesten. Und ich habe selten so leidenschaftliche Menschen gesehen. Der kleine Spanier hinter mir, der mir ständig beim Headbangen seine Haare in den Nacken geworfen hat und so laut mitgesungen hat, dass ich Zack teilweise nicht verstanden habe, der sich nach jedem Song bei mir entschuldigt hat, wenn er mich auch nur irgendwie mal beim Hochreißen eines Armes leicht berührt hat und mich in den Arm genommen hat.
Wäre schön, wenn alle Leute auf Konzerten so drauf wären, weil heutzutage, egal.
Nein, aber es war wirklich so eine, also für mich gefühlt, wo ich überall, wo ich gestanden habe, ich bin da mal so ein bisschen hin und her gewandert oder auch gewandert worden, weil an einer Stelle auch eine junge Dame sagte, hör mal, du siehst ja überhaupt nichts hier, geh mal hier einen Schritt rüber und schob mich einfach mal so 4 Meter zur Seite. es war so eine entspannte Atmosphäre und eine kollektive Eruption von Glückshormonen. Da muss man eigentlich dabei gewesen sein, um das irgendwie nachvollziehen zu können, man sich da gefühlt hat.
Und ich kann Folgendes dazu noch zum Besten geben. Kati war ja auch mit, also meine Frau. Und sie kannte Savatage jetzt natürlich nicht in diesem Umfang wie wir beide oder auch Christian und André, die ja auch da waren.
Stimmt,
die Band ja kannten.
Einige Leute mehr da.
Und Kati meinte hinterher nur, es wäre für sie am faszinierendsten gewesen, welche Begeisterung die Band bei so vielen Menschen hervorgerufen hätte, obwohl sie selbst natürlich nicht in diesem Maße empfinden konnte. Hm. Aber man hat es gemerkt, dass es für die anwesenden Menschen etwas vollkommen Besonderes war. Und aus diesem Grund sprechen wir nachher auch noch mal kurz genau über diese Folge. Denn wir haben natürlich eine Folge zu diesem Konzert gemacht.
Richtig.
Ja, das ist, glaube ich, so das Highlight schlechthin. Da kommt, glaube ich, nichts drüber, weil es ja auch ein Konzert oder auch ein Event ist, auf das man ja wirklich Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte irgendwie
auf das man ja gar nicht gehofft hat, dass es nochmal stattfindet. Oder wo man ja nur gebetet hat, dass es nochmal stattfindet.
Es war ja wirklich so, irgendwann dieses Savatage gehen auf Tour. Hä? Und dann, die Karten sind schon im Vorverkauf und irgendwie dann wahrscheinlich anderthalb Tage später ausverkauft. Irgendwie so ging die Meldekette.
Ja.
In meiner Wahrnehmung.
So war das. Gefühlt.
Ja. Zweites Highlight sind wir uns, glaube ich, auch einig.
Ist ja langweilig hier heute.
Ja,
ja, das war tatsächlich Halloween.
Ja. Halloween an Halloween im Ruhrkongress. Auch eine Location, die ich nicht unbedingt mag, weil die so wunderbar steril ist, wie eine Schulaula.
Ja, aber Gott. Dafür funktioniert der Feueralarm da.
Und bei beiden, absolut, ja, und bei beiden Bands hatten wir so Vorbands, die wahrscheinlich manchem Konzertbesucher ein Dorn im Auge waren, weil sie doch eine eher moderne Form von Power Metal spielen, wo manchmal auch was vom Band kommt. Wobei ich muss gestehen, bei Beast in Black fand ich es noch ein bisschen aufdringlicher als bei Induction.
Ja, Beast in Black haben halt ihren eigenen Sound. Der macht Spaß, manchmal. Live fand ich es tatsächlich, gut, hat auch noch andere Gründe, da hört ihr einfach mal die Halloween-Konzertbericht-Folge, warum ich das nicht so ganz genießen konnte. Im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, weil die Show an sich war gut, also das konnte man sich wunderbar angucken. Und wenn man halt akzeptiert, dass der Beat und die Keyboards oder ja, die Keyboards halt komplett vom Band kommen, die Soundeffekte vom Band kommen und wahrscheinlich auch einige Beats über das Schlagzeug getriggert werden. Und man halt kein Metal-Konzert in dem Sinne erlebt, wie soll man das sagen? Man hat so das Gefühl, Gitarre und Gesang werden über ein Vollplayback gespielt.
Ja, also zumindest.
Ich weiß natürlich nicht, wie perfekt die Jungs eventuell an ihren Instrumenten sind. Also
können ja, die das kann ja auch. Kann ja auch sein, aber und natürlich.
Und der Jannis ist ein geiler Sänger, der kann das.
Ja, aber es wirkt dadurch natürlich ein bisschen eher wie eine Musical-Inszenierung als wirklich wie eine organisch stattfindende Rockshow.
Genau, das ist es. Ich meine, die Illusion, da stehen 3-4 Menschen auf der Bühne, die auf Zuruf improvisieren können, die kann man ja sowieso vergessen. Selbst wenn nichts vom Band kommt, ist ja die ganze Lightshow und alles,
ja,
alles darauf, das ist ja wirklich auch getimed zum größten Teil. Das ist ja nicht wie bei Led Zeppelin damals, wo man sich da mal eben entscheidet, dass man einen Song auf 30 Minuten auswalzt, der eigentlich nur 3 Minuten lang geht.
Und wahrscheinlich auch nur, weil einer mal auf Klo musste und nicht wiederkam oder so.
Oder der Schlagzeuger einfach vergessen hat, dass er irgendwann mal einen anderen Beat spielen muss und der Gitarrist sich dann einfach denkt, gut, dann improvisiere ich. Das geht heute bei keiner Band mehr. Das können Maiden nicht, das können vielleicht kleine Blues-Trios, die irgendwo spielen. In irgendeiner Jazz-Kneipe 3 Leute zusammen, aber keine große Bühnenproduktion. So, von der Illusion muss man sich einfach verabschieden. Aber Beast in Black waren schon sehr statisch statisch in der Musik. Bewegt haben die sich genug, da kann man nichts sagen.
Ja, demgegenüber war dann natürlich Halloween das komplette Kontrastprogramm.
Richtig,
ne? Richtig. Ja, da wird sicherlich auch hier und da was vom Band kommen.
Ja, weil man keinen Keyboarder dabei hat.
Genau.
Aber dafür hat man ja den Sascha, der einiges von den Keyboard-Sachen tatsächlich über die Gitarre tatsächlich steuert. Also die Keyboards bei Best Time sind tatsächlich seine Gitarre. Du siehst, dass er in die Gitarre greift und dann diese Keyboard-Melodien kommen.
Ja, womit wir wieder bei Iron Maiden wären und dem Gitarren-Synthesizer, ne?
Genau. Also da gibt es ja tatsächlich Möglichkeiten, dass man das tatsächlich tut. Aber ja, auch bei Halloween sind ein paar Sachen zugespielt, ganz klar. Aber das ist minimal und für mich völlig verträglich in dem Umfang, wie das da passiert.
Und jetzt kann man natürlich fragen, was ist denn dann an Halloween so geil gewesen? Ich versuche es mal für mich in Worte zu fassen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es bei unserem Konzertbericht auch schon gemacht haben. Aber für mich war es ganz einfach, wie ich diese Spielfreude, die du den Leuten angesehen hast. Ich meine, Kai Hansen und Co. sind jetzt ja auch nicht mehr die jüngsten Hüpfer. Ja. Und die haben es, glaube ich, auch eigentlich nicht nötig, sich zu verbiegen. Die machen das, weil die Bock drauf haben. Und die haben Spaß. Also das siehst du ihnen an. Wenn Kai Hansen dann seine Solo-Spots hat und irgendwelche uralten Walls of Jericho-Songs zum Besten geben darf, ist das, glaube ich, für ihn eine sehr viel komfortable Situation als mit Gamma Ray, weil es ist, glaube ich, schon ein starker Unterschied, ob du 3-4 Songs am Abend singen musst oder ob du eine 90- bis 100-minütige Show durchziehen musst als alleiniger Sänger. Und ich glaube schon, dass da bei allen Beteiligten richtig viel Spaß dabei ist. Der Einzige, bei dem ich mir da nie so hundertprozentig sicher bin, ist Vikey, weil der sieht immer aus, als hätte man ihn verhauen. Aber Ja, der hat aber schon immer so geguckt.
Ich wollte gerade sagen, das war, glaube ich, noch nie anders. Aber nee. Selbst er lächelt zwischendurch und grinst und also für mich war das jetzt ja das dritte Mal, dass ich Halloween in dieser Pumpkins United-Besetzung gesehen habe. Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, welches das beste Konzert meines Lebens war. Ob es wirklich Savatage war oder die 3,5 Stunden Reunion-Show, wann war es? 2017. Ja. Wo ich auch wirklich Pipi in den Augen hatte aber da war es halt auch alles neu und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, bei allen drei Konzerten, die man gesehen hat, merkt man das, was Markus gerade gesagt hat, dass die Spaß miteinander haben. Dass auch eben gerade Kiske und Deris mittlerweile so unglaublich gut miteinander interagieren, dass man denen das wirklich abnimmt und dass das auch wirklich so ist, dass die beide Bock darauf haben, das zu machen, was sie da gerade miteinander tun und wirklich keiner dem anderen irgendwie böse ist, so Marke, du singst einen Song mehr als ich oder wenn du das singst, muss ich aber den haben und also das ist wirklich, glaube ich, ganz im Sinne der Band, ziehen die ihr Ding durch und das ja, trotz der Routine, die diese Besetzung ja mittlerweile in fast 10 Jahren gewonnen hat. Mein Gott, ist das schwer.
Kannst du glauben?
Boah.
Kommt einem vor, als wäre das gestern gewesen.
Als gefühlt, als wäre das gestern gewesen, als es hieß, sie sind wieder zusammen und machen was. Meine Güte, nee. Aber trotz der Routine merkt man der Band halt noch an, dass sie wahnsinnig Spaß hat. Mit Sicherheit, der eine oder andere Gag ist einstudiert, der kommt jeden Abend, der kommt vielleicht auch auf jeder Tour, aber die Gesichter, wenn du so nah dran an der Bühne bist und dir die Jungs anguckst, in einem normalen Live-Konzert, das kannst du so nicht faken und so tun, als wenn du da wirklich gerade Bock hättest, wenn du es wirklich absolut nicht hast. In einem Live-Video, wenn du weißt, du bist gefilmt, ist das vielleicht immer noch was anderes. Aber da, super. War ein tolles Konzert und eine tolle Produktion, auch diesmal eine andere Produktion mit den LED-Wänden. Sind das LED-Wände?
Ja, ich glaube, das ist fachmännisch richtig.
Monitore und sah schon cool aus. Sehr futuristisch teilweise vom Design her. Sie haben Twilight of the Gods gespielt. Hallo? Meine Fresse, nee, dass ich den nochmal live höre, hätte ich nie gedacht, aber ja.
Unverhofft kommt oft.
Genau, also ein Megakonzert, aber zumindest in 2025 nach Savatage höchstens die Nummer 2.
Ja, ob es jetzt Nummer 2 oder ob beide Nummer 1 sind, weiß ich gar nicht bei mir so genau.
Ja, gut.
Und mein letztes Highlight steht bei dir gar nicht drauf. Das war Maiden in Gelsenkirchen.
Ja, weil ich ja nicht da war.
Aber das war auch, es war halt die Tour, wo Maiden auch viele alte Songs gespielt haben. Hm. Und ich fand es so faszinierend, dass Leute da dann wirklich gemeckert haben, die spielen ja auch immer das Gleiche. Und man denkt, Alter, hast du mal geguckt, wann die Killers das letzte Mal gespielt haben?
Ja,
ist doch bloß 20 Jahre her. 20 Jahre.
Ja.
Bloß.
Mhm. Ja, und vor allem, wenn man sich die Setlist der Tour davor anguckt und dieser Tour. Ja, klar, du hast so ein paar Sachen, die spielen sie immer. Ne?
Ja, müssen sie doch auch. Wenn sie die nicht spielen würden, wird da auch wieder, nee, wird gar nicht gespielt.
Genau. Da kommen sie nicht drum rum, wobei ich mir ein Maiden-Konzert auch sehr gerne, zwar nicht ohne Iron Maiden, aber gerne auch mal ohne Fear of the Dark vorstellen könnte. Nix gegen den Song an sich. Und live kommt er auch immer gut, aber ach Leute, bitte. Gibt doch andere tolle Lieder.
Ja, aber
erzähl du mal weiter, ich war ja nicht da.
Ich möchte da ja gar nicht so viel letzten Endes zu erzählen. Es war einfach brillant. Klar, man könnte jetzt meckern, dass Nico McBrain nicht dabei war. Aber man hat natürlich eine gigantische Produktion auf die Beine gestellt, weil der gesamte hintere Bühnenteil war ja eine einzige riesige LED-Wand, wo Videoeinspieler liefen. Und es gab ja auch diese Situation bei Hallowed Be Thy Name, wo Bruce Dickinson auf einem oberen Teil der Bühne war, was dann in eine Videoanimation quasi übergegangen ist, was dann so aussah, als würde er irgendwie ganz weit oben am Ende der Bühne sich wirklich aufhängen. Okay. Wo du natürlich weißt, natürlich ist das nicht echt, aber es ist schon wirklich eine Sache, die unglaublich imposant war. Oder auch wenn im Hintergrund Eddie riesengroß zu sehen war und auch 3D-mäßig du riesige Finger von ihm siehst. Also es war wirklich schon was, wo ich dachte, meine Herren, dass ich das nochmal erleben darf, Und Rime of the Ancient Mariner live mit diesem Video dazu war einfach nur Gänsehaut pur. Und wer erzählt, der Auftritt war scheiße? Ja, okay, dann meckert doch weiter. Ich fand's großartig. Ich bereue es nicht, dabei gewesen zu sein. Und das sind für mich wirklich meine drei absoluten Highlights an Konzerten, wo ich auch nur ungern jetzt wirklich mich entscheiden müsste zu sagen, wahrscheinlich würde am Ende doch Savatage gewinnen, weil es halt dieses, man hat nicht mehr damit gerechnet war.
Hm. Ja, Maiden ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort für meine Nummer drei. Denn Black die Band, da war ich ja auch nicht. Nein, meine Nummer drei hört nämlich, hat sich nach einem Maiden-Song benannt. Die Band heißt Tailgunner.
Ist das wirklich so? Also heißen sie wegen des Maiden-Songs so? Weil ja, Tailgunner ist ja schon, das ist ja ein gängiger Begriff, oder?
Ja, aber ich glaube schon. Also, wenn du die anhörst, wie sie klingen.
Ja, aber.
Aber, also auf jeden Fall, sie heißen wie ein Maiden-Song, sagen wir so. Ist die Band vom mittlerweile ehemaligen Induction-Sänger Craig.
Garnes.
Genau, also, wobei er da tatsächlich Musik macht, die mit Induction wenig zu tun hat, weil das ist wirklich. Ja, frischer New Wave of British Heavy Metal.
Heavy Metal.
Und,
das ist so ein Manowar, ne? Heavy Metal.
Genau.
Ist der Untertitel für die Folge. Retrospektive Heavy Metal.
Und, nein, aber Tailgunner bringen dieses ja, leicht angestaubte Genre wirklich mit einer jugendlichen Frische auf die Bühne und einer Energie, die mich beim Rock Hard Festival wirklich fast aus den Schuhen gehauen hat. Wahnsinnig dynamisch, wahnsinnig spielfreudig, super sympathisch und sehr kurzweilig, hat total viel Spaß gemacht, weil mich gewundert hat, dass sie eigentlich kaum was von ihrem Debütalbum gespielt haben. Also ja, zweites Album kommt im Februar. Ich bin da total heiß drauf. Die Singles bisher sind absolut super. Ich war ein bisschen schwankend, nicht nur, weil ich am Vortag gegen den Baum gelaufen bin, ob ich Tailgunner nehme oder ob ich The Night Eternal nehme, die auf dem gleichen Festival, ich glaube sogar am gleichen Tag gespielt haben und auch einen mega Auftritt hingelegt haben und danach natürlich auch noch auf dem Festival rumgelaufen sind, wie jedes Jahr. Das ist, waren auch richtig, richtig gut, aber ich habe mich dann heute Mittag für Tailgunner entschieden. Das war wirklich mega. Mich ähnlich begeistert wie im Vorjahr Wings of Steel, die mich auch sowas von abgeholt haben. Geil.
Ja, es ist halt oft, dass ein so junge Bands dadurch, glaube ich, so begeistern können, weil sie diesen Spirit, den natürlich Maiden und Co. heutzutage ganz einfach nicht mehr machen können, noch schön mit diesem jugendlichen Charme irgendwie mischen können. Ne? Mhm. Also Metal ist ja auch manchmal sehr Testosteron gesteuert so und wenn du junge Leute hast, die können das natürlich wesentlich glaubwürdiger rüberbringen, als wenn Joey DeMaio sich in seine hautenge Lederhose zwängt und irgendwas von Trinken, Rocken und Bumsen erzählt. Ne? Also komm, du weißt doch, was ich meine.
Natürlich, aber wie gesagt, das war einfach nur stark.
Das glaube ich.
Ja, damit haben wir die Konzerte abgehakt.
Genau. Und können nun mit Vollgas unsere Top 5 Alben des Jahres präsentieren. Oder wollen wir auch hemmungslose Enttäuschung anmerken, falls wir die überhaupt hatten?
Habe ich gar nicht. Da habe ich mich, also ich wüsste jetzt nicht, was mich wirklich enttäuscht hätte im letzten Jahr. Also klar, so ein paar Dinge, die du mal so in den Ring geworfen hast, die ich mir anhören musste, aber das würde ich jetzt auch nicht als Enttäuschung bezeichnen, das war einfach nicht mein Geschmack.
Okay, dann machen wir das jetzt völlig spontan anders. Was? Die Kategorie lautet, was war das Schlimmste, was du dir im Rahmen der Podcast-Aufnahmen anhören musstest, in Anführungsstrichen, als Vorschlag von mir und wo du hinterher dachtest, meine Herren.
Das weiß ich doch nicht mehr, das habe ich doch schon alles vergessen, sowas verdränge ich doch.
Ich habe ein paar Vorschläge.
Ja, sag mal eben, ich weiß es wirklich nicht mehr so genau, sowas.
Also es könnte Bloodywood gewesen sein.
Ja, wobei ich denen ja noch ihre künstlerische oder ihre Besonderheit zugute halte. Es ist einfach nicht mein Geschmack.
Es könnte Avatar auch vielleicht sein.
Ja, wobei da waren ja sogar ein paar ganz gute Lieder drauf, aber eben auch nur ein paar. Es war doch irgendwas, wo ich wirklich gedacht habe, was soll das?
Ja, ich weiß es gerade aber auch nicht.
Nee, sowas verdränge ich auch einfach. Also da ist in meinem Gehirn, ich muss mir so viel Sachen merken, Da ist für sowas einfach kein Platz. Und wirklich enttäuschen, nur weil mich das nicht abholt, ist es ja keine Enttäuschung. Eine Enttäuschung wäre für mich wirklich, wenn Maiden wirklich ein richtiges Scheißalbum rausbringen würden oder sowas. Oder ja, aber selbst da, wenn man jetzt sowas wie bei Halloween Chameleon nimmt, wo alle sagen, das
ist doch cool.
Und was ich damals auch ja ein bisschen zwiespältig gesehen habe, kann ich mittlerweile auch genießen. Also wirklich enttäuschen, ich finde auch, damit tut man den Musikern irgendwo auch Unrecht.
Ja, es geht ja um die persönliche Meinung. Also eine Meinung darf ja jeder haben.
Klar. Aber nee, so eine wirkliche Enttäuschung, nee, hatte ich jetzt nicht. Nee.
Also ich habe jetzt auch nichts, was mich wirklich hart enttäuscht hat, aber ich glaube, jeder weiß, was mich am meisten amüsiert hat, was mich vor die härteste Probe gestellt hat. Memories of Old.
Also. Ja, aber...
Aber auch nicht, weil das ja...
Es hat dich ja auch nicht enttäuscht, weil du ja keine Erwartung hattest. Genau.
Aber es war halt wirklich so, das habe ich ja auch in dieser Sprachnachricht, glaube ich, sehr schön festgehalten, dieses, Alter, jetzt geht's aber los.
Das wäre jetzt eher so, wenn dieses Album ein Stratovarius-Album gewesen wäre, dass du dich tierisch gefreut hättest und das würde so klingen. Dann wäre es eine Enttäuschung für dich persönlich.
Ja. Ja. Oder wenn ein neues Maiden-Album klingen würde wie das Machine Head-Album.
Ja.
Von dem ich übrigens von jemand anders gehört habe, der Machine Head mag, das sollte man nicht hören. Ich glaube, es war bei Audio Adlernest.
Weißt du, da war es auch. Aber wie gesagt, das ist wieder, ich kann halt mit den neueren Machine Head mehr anfangen als mit den alten Sachen.
Ist ja auch völlig okay.
Die sind mir zu prollig und zu, weiß ich nicht.
Prollig, oh, böse Vokabel.
Ja. Ja. Thrash Metal für Manta-Fahrer.
Heavy Metal, Metal, Thrash Metal für Manta-Fahrer. Entschuldigung. Ja, nachdem wir ja jetzt irgendwie festgestellt haben, dass uns nichts so richtig wirklich hart enttäuscht hat, kommen wir also mal zu unseren ganz persönlichen Top 5 Alben. Ich hätte gesagt, wir machen das kurz. Wir nennen das, also die Band, das Album und eine Songempfehlung, die wir in die Podcast-Playlist packen. Und dann widmen wir uns danach der Kollektivmeinung. Boah, das klingt hochtrabend, ne?
So machen wir das. So machen wir das. Wie fangen wir an? Wir fangen unten an. Natürlich. Jeder nennt seinen 5 und dann erst du deins, dann ich meins, dann du deine 4, dann.
Genau, so machen wir das. Fangen wir also an. Ich habe mich auch wirklich schwer getan, weil es wirklich sehr viele Alben gab, die mir richtig gut gefallen haben. Aber man muss sich ja irgendwie festlegen, vor allem, wenn man dann Leute anschreibt und sagt, hey, schickt doch mal bis übermorgen eure Top 5. So, was? Von daher habe ich mich dazu entschlossen, auf meiner 5 ist Skull and Crossbones mit ihrem Album Time. Ist ein super Album. Das hat bei mir natürlich so ein bisschen den Bonus, dass ich es schon wirklich sehr lange vor der VÖ gehört habe. Aber es ist sehr vielschichtig. Es macht Spaß. Und meine Songempfehlung ist und bleibt einfach Echoes of Eternity. Das ist Bam. Und du weißt, was dich hier erwartet. Klasse Album.
Genau. Ich habe Skull and Crossbones tatsächlich auch lange in meiner Top 10 hin und her geschoben. Bis ich dann erfahren habe, dass ich nur 5 Alben nennen darf. Und
wir machen eine Top 5. Okay, ich habe 10 Alben.
Ich hatte erst 15.
Wie lange soll diese Folge denn gehen?
Ja, mein Gott. Ich habe, Tobi, bitte entschuldige, Skull and Crossbones nicht in meiner Top 5. So viel sei schon mal gesagt. Dafür hat Markus sie ja drin. Meine Nummer 5 ist... ich muss vielleicht noch erklären, wie ich vorgegangen bin. Ich hatte dann ja, wie gesagt, so meine 15, 20 Alben, die mir auch sehr spontan in den Sinn gekommen sind, wo ich gesagt habe, boah, die haben mich dieses Jahr beeindruckt, die fand ich gut, auf die habe ich mich gefreut und da hatte ich Erwartungen dran. Das sind Bands, die mag ich super gerne. Dann habe ich gesagt, wie sortiere ich die denn jetzt aus? Und ich habe mir wirklich ganz spontan gesagt, okay, wie oft hast du dieses Album seit Erscheinen aus dem Regal gezogen, bewusst gehört oder ins Auto mitgenommen oder auf dem Handy beim Fahrradfahren, beim Spazierengehen oder sonst irgendwas gehört. Und da ist dann halt diese Reihenfolge bei rausgekommen. Es gab so Kandidaten wie, nein, das sage ich hinterher. Meine Nummer 5 ist tatsächlich eine Band, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich super sympathisch finde. Und das sind Hammer King mit Make Metal Royal Again, die auf dem Album ja einige etwas schräge Dinge getan haben, wie ein Song wie Schlaf, Kaiser, Schlaf oder oh yeah. Hammerschlacht mit einem dezenten Land of Confusion Part, den Titan Fox überhaupt nicht bemerkt hat.
Wow.
Sehr, sehr. Nee, es ist tatsächlich die Strophenmelodie. Mhm. Das ist sehr witzig. Ein Album, was leider durch Schlaf, Kaiser, Schlaf, Hammerschlacht so ein bisschen überschattet wird und man übersieht, dass da halt auch richtig coole Metal-Songs drauf sind, wie Kneel Before the Throne oder Hell Awaits. Das ist kein Slayer-Cover. Hell Awaits the King heißt das Lied auch komplett.
Echt? Ich dachte, das wäre ein Cover von...
Nein, das sind ganz normale Metal-Songs, wie Hammerking sie halt oft auf den anderen Alben haben. Und ja, da haben sie mal ein bisschen experimentiert. Und leider wird man diese Experimente auch hauptsächlich von dem neuen Album live hören. Nichtsdestotrotz habe ich dieses Album wirklich sehr, sehr oft gehört und auch sehr gerne einfach mal zwischendurch, weil es mich einfach super unterhält, aus dem Regal gezogen. Und deswegen ist Hammerking auf meiner Nummer 5 mein Anspieltipp. Make Metal Royal Again. Ja.
Word. So. Kommen wir weiter zu Platz 4. Platz 4 ist ein Album bei mir von einer Band, die ich schon seit Jahrzehnten kenne. Und ein Album, von dem ich eigentlich überhaupt und gar nichts erwartet hatte, so wirklich, was ich für ein Review fürs Bleeding for Metal schon vor VÖ hören durfte. Was ich dann angemacht habe und was mich aus dem Grinsen nicht mehr rausgebracht hat, obwohl es eigentlich überhaupt keine fröhliche oder happy Musik ist. Es ist Sacred Steel mit Ritual Supremacy. Ich glaube, ich habe 9,5 für diese Platte vergeben.
Verdient, verdient.
Weil ich auch nicht wüsste, was man bei dieser Art von Musik besser machen kann. Natürlich ist das klischeebeladen, es ist kitschig, aber es ist auch doomig, es ist melancholisch. Es ist für mich wirklich, auch wenn das pathetisch klingt, die Quintessenz von all dem, wie Metal mal so Anfang der 80er sein sollte, ohne zu viel drüber nachzudenken. Auch wenn das jetzt vielleicht gemein klingt, aber das klingt direkt, das klingt aus der Seele irgendwie. Und darum Sacred Steel mit Ritual Supremacy und allein für den Songtitel muss ich es einfach wieder sagen, Leather Spikes and Chains.
Jo, also Sacred Steel sind bei mir auch lange in der Top-Liste rumgegeistert. Aber da war eben genau der Punkt, wann hast du Sacred Steel das letzte Mal aus dem Regal gezogen? Weil das ist Musik, die höre ich nicht, kann ich nicht immer hören. Da muss ich in der Stimmung für sein. Und auch wenn dieses Album ich eben locker für das, was es ist, auch eine 9 bis 9,5 geben würde, und ich finde, dass das eins der schönsten und stärksten traditionellen Metal-Alben in diesem Jahr, es hat es leider nicht in meine Top 5 geschafft, dafür ist es bei dir drin, aber es war lange Zeit dicht dran, weil tatsächlich die Plätze 4 und 5 haben im Prinzip bis eine Viertelstunde, bevor ich losgefahren bin, bis ich Markus mein Zeugs dann mal schicken musste, eigentlich noch permanent gewechselt. Aber ich mach's jetzt mal mit Markus. Auf Platz 4 ist eine Band, die ich schon seit Jahren kenne.
Die wahrscheinlich mehr Alben veröffentlicht haben, als die meisten Leute wissen und deren Alben eigentlich auch immer mindestens gut sind.
Genau, auf dessen neues Album man jetzt allerdings tatsächlich ein paar Jahre warten musste. 5, glaube ich, waren es insgesamt. Wir reden von Mob Rules, Rise of the Ruler. Ja, ich habe schon alles über die Band gesagt in dem Monat, als wir darüber gesprochen haben. Es war auch mein Album eines Monats. Nee, war es nicht, weil das war der gleiche Monat, wo Halloween erschienen ist, oder? Oder nicht?
Oh, nee, das kann eigentlich nicht sein.
Nee, war der Monat.
Aber danach. Ich weiß noch, es hat sich jemand von der Band per Mail bei mir gemeldet.
Genau, der Keyboarder, genau.
Genau, und sich dafür bedankt, dass wir so ausführlich Monats, genau, über dieses Album gesprochen haben und auch noch so schön, glaube ich, über die Geschichte gesprochen hätten, ja, und auch über die Earbook-Edition.
Ja, genau.
Und das war wirklich so in Anführungsstrichen so ein kleiner Rockstar-Moment für einen. Ja. So, oh, das hat jemand gehört. Und also natürlich hören ein paar mehr Leute das als eine Person, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Fühlt euch nicht diskreditiert in diesem Moment, bitte. Das ist nicht so gemeint. Aber ich denke, jeder versteht, was gemeint ist.
weil Mob Rules auch so eine kleine Herzensband von mir ist und ich dieses Album auch wirklich oft gehört habe und eben, wie gesagt, häufiger aus dem Regal gezogen habe als Sacred Steel, ist es bei mir auf Platz 4 und das auch wohlverdient. Tolles Ding.
Und die Songempfehlung?
Coast of Midgard.
Wunderbar. Dann sind wir jetzt ja auf den Treppchen-Dimensionen angekommen. Dimensionen. Richtig. Ich habe es heute mit den Einbauen von Umlauten, wo sie nicht hingehören. Ne?
Marcuse.
Oh, Marcuse. Monsieur Marcuse. Magnificent Menü heute. Lecker, lecker Speisekarte. Wie dem auch sei. Auf Platz 3, also auf den Treppchen-Dimensionen, sind wir mittlerweile angekommen. Und ja, wir steigen jetzt mal in unser Auto, starten den Motor.
Und beten, weil du nicht fahren kannst.
Es gibt Leute, die behaupten, ich wäre ein sehr guter und umsichtiger Autofahrer.
Ich tue das auch.
Das behaupten oder umsichtig fahren?
Nee, du fährst sehr gut. Ich lasse mich gerne von dir
kutschieren. Okay, das ist schon mal ein schönes Kompliment. Ich mich von dir aber auch.
Okay.
Wie dem auch sei, wir steigen in unser Auto und
parken aus
und heizen die Streets of Fire runter. Motor Jesus, Streets of Fire, auch ein Album, für das ich ein Review geschrieben habe. Ich weiß, ich habe gesagt, dass mir der direkte Vorgänger Hellbreaker minimal noch besser gefallen hat, aber auch hier habe ich geschrieben, ich wüsste nicht, was du bei dieser Art von Musik auf Albumlänge besser machen könntest. Mike und ich haben beim Besprechen des Albums ein bisschen drüber sinniert. Vielleicht sind 2 Songs zu viel drauf, aber wir hätten auch nicht gewusst, welchen Song man rausstreichen sollte. Von daher Motor Jesus mit Streets of Fire. Ganz großer Sport für mich, wenn man eben diese rotzige, rock'n'rollige Musik mag. Die ist wunderbar zum Autofahren. Die kannst du auch klasse zu Hause hören. Gut, die wirst du jetzt nicht auflegen, wenn du gerade einen scheiß Tag hattest und dich vielleicht ein bisschen deiner Melancholie hingeben möchtest, aber dafür gibt's andere Musik. Und wenn es Musik ist, die dir beim Hören meistens ein Lächeln ins Gesicht zaubert, macht sie auf jeden Fall etwas richtig. Das hat dieses Album bei mir getan. Und meine Songempfehlung bleibt auf ewig der Opener. Und es war, hat Spotify mir verraten, mein am häufigsten gehörter Song im Jahr 2025.
Cool. Cooles Album. Aber ja, ist halt nicht ganz meine Baustelle. Aber für das, was es ist, wirklich klasse. Meine Nummer 3 ist eine Band, die ich gerade bei den Konzerten schon mal erwähnt habe, die mich im letzten Jahr auf dem Rock Hard Festival abgeholt hat und die...
Ich wollte gerade sagen, Savata Scham doch noch gar nicht.
Vorletzten Jahr. Wir sind ja schon in 26, wir reden über 25 und das war auf dem Rock Hard 24, wo Wings of Steel den Sonntagsopener gemacht haben, den eigentlich für powermetal.de jemand anders besprechen wollte, der es aber nicht geschafft hat und ich mich dann ja auf meinen kurzen Beinen im Schnellschweinsgalopp auf den Weg vor die Bühne gemacht habe und es tatsächlich auch gerade noch kurz bevor die Band angefangen hat, bis in die erste Reihe geschafft habe. Und mein erster Gedanke, als der Sänger auf die Bühne kam, war, hey, der hat bei Tobi Sammet den Kleiderschrank geplündert, weil er so ein weißes Rüschenhemd anhatte. Und ich wollte die Band eigentlich gar nicht sehen, weil die im Rock Hard als ein Mix aus Heavy Metal und Southern Rock angekündigt wurde. Ich habe musikalisch jetzt nicht so viel Ahnung, aber Southern Rock habe ich da null gehört, sondern ja, mit ein bisschen amerikanischem, so ein bisschen mit gutem Willen, einem kleinen Schuss Blues, Heavy Rock, American Rock, aber 99% purer Heavy Metal, melodisch, hoher Gesang, haben mich einfach nur sprachlos vor der Bühne zurückgelassen, haben in diesem Jahr ihr zweites Fulltime-Album Winds of Time veröffentlicht. Es gibt auch noch eine EP. Und man bekommt die Alben auch mittlerweile regulär in Deutschland. Das war vorher nicht der Fall. Musste man schweineteuer aus Amerika importieren. Ja, wer irgendwas mit traditionellem Heavy Metal anfangen kann, wem Queensryche gefallen, wem Edguy gefallen, wer mit Maiden was anfangen kann, wer die New Wave of British Heavy Metal mag und wer aber auch Bock auf ja die amerikanischen klassischen Vertreter Crimson Glory oder sowas hat. All das findet man da drin. Als Anspieltipp nehmt den Opener Winds of Time, für den man sich aber 10 Minuten Zeit lassen muss, der einem aber nicht so lang vorkommt. Dann hat man einen sehr guten Eindruck von diesem Album. Lässt mich einfach sprachlos zurück und ich bin wahnsinnig gespannt, wohin der Weg diese Band noch führen wird. Und ich würde prognostizieren, wenn ich in Rente gehe, spielen die sehr weit hoch auf den Festival Billings und sind bei einem Major unter Vertrag.
Na, dann lassen wir uns mal überraschen.
So.
Bis zur Rente hast du ja noch so 10 Jährchen Zeit, ne?
Das wäre schön, aber es sind tatsächlich noch 14.
14, meine Herren. Ja, ist ja 10, plus 10, sagen wir einfach.
Ja, also auch im öffentlichen Dienst kann ich nicht mit 63 in Rente gehen.
Das macht mich doch nicht traurig. Jetzt müsste ich ja rechnen, wie viele Jahre ich noch habe.
Bis du so weit bist, ist das Renteneintrittsalter sowieso bei 70, mindestens.
Ja, darauf habe ich mich ja eh schon gedanklich eingestellt. Außerdem, wenn mich jemand fragt, sage ich immer, ach, bei meiner Generation ist wahrscheinlich so, dass man irgendwann die Entscheidung trifft, naja, wir haben so ein bisschen viel Menschen, ein bisschen wenig Geld. Eine Generation wird einfach mal zwangs irgendwie entleibt, wenn die Lebenserwartung nach der Rente, also, ne?
Da gab es mal einen coolen Film, so einen Science-Fiction-Film mit, boah, ich weiß gar nicht, der ist uralt, den habe ich als Kind gesehen. Da ging es auch darum, dass die Leute so eine Uhr hatten und wenn die abgelaufen waren, mussten die sich irgendwo melden. Dann wurden die entsorgt.
Okay.
Und irgendjemand hat dann dagegen rebelliert und wurde dann von 2 so Agenten gejagt, die ihn halt eliminieren sollten. Und im Endeffekt ist dann die Frau natürlich mit ihm irgendwie durchgebrannt und haben festgestellt, dass es da draußen noch eine ganz andere Realität gibt. Fällt mir irgendwann wieder ein. Egal, aber wir schweifen wieder ab. Dein Platz 2.
Wir schweifen ab, genau.
So ja. Viel Zeit haben wir.
Mike, leidest du manchmal unter Schlafstörungen?
Ja.
Ist unangenehm, oder?
Ja. Und die Schlafstörung an sich nicht unbedingt, aber dass man dann am nächsten Tag einfach so gerädert ist, ist doof.
Und es gibt eine Band, die hat ein Album gemacht.
Die ist so langweilig, dass das gegen Schlafstörungen hilft.
Dass sich mit einer ganz bestimmten Form von Schlafstörungen beschäftigt, nämlich mit Parasomnia. Das sind nämlich Schlafstörungen, bei denen man irgendwelche unerwünschten Dinge tut. Also im einfachsten Fall ist es, glaube ich, nur Schlafwandeln, aber das kann zu sehr unangenehmen Dingen führen. Ja, im Zweifelsfall sogar dazu, dass man irgendwelche Leute umbringt und sich hinterher nicht mehr dran erinnern kann. Und das ist kein Album einer blutrünstigen Death-Metal-Band, sondern von Dream Theater. Das neueste Studiowerk von Dream Theater ist auf meinem Platz 2. Ich habe Dream Theater sehr viel mal gehört, habe irgendwann aber so ein bisschen den Zugang zu dieser Musik oder zu der Band so ein bisschen verloren, weil ich leider bei einer Vielzahl von Alben mich bei einzelnen Songmomenten oder stellenweise auch bei ganzen Songs immer gefragt habe, was möchtet ihr eigentlich gerade? Also ich glaube, mein liebstes Beispiel dafür ist das Album Chaos in Motion, wo es den Song The Dark Eternal Night gibt, wo ich wirklich dachte, Leute, was genau wolltet ihr da eigentlich? Also ich verstehe es ja, wenn es diese Songs gibt, wo man denkt, okay, das ist jetzt der Oper-Song, das ist jetzt der Pantera-Song. Ne? Das sind ja Dinge, die ich nachvollziehen kann. Aber manchmal gab es so Momente, wo ich dachte, hä?
Den habe ich noch nicht mal mehr im Ohr. So gar nicht.
Kannst du ja gleich nachholen.
Werde ich aber auch machen.
Jedenfalls Parasomnia, mein Platz 2, das neueste Studiowerk von Dream Theater. Man kann natürlich wieder darüber streiten, ist das noch wirklich progressiv im eigentlichen Wortsinne? Aber die Rückkehr von Mike Portnoy hat, glaube ich, schon irgendwas wieder hervorgebracht, was vielleicht irgendwann mal verloren gegangen ist. Und auch wenn es pathetisch klingt, vielleicht war und ist Mike Portnoy letzten Endes ja doch sowas wie das Herz der Band, damit das Ganze eben doch nicht nur hochprofessionelle Musiker sind, sondern irgendwie auch, ja, etwas mit einer Vision oder sowas in der Art. Weil manchmal hatte ich in der Vergangenheit das Gefühl, es geht nur darum, guck mal, was wir können. Das machen sie mittlerweile auch immer noch, aber mit ein bisschen mehr Herz in meiner Wahrnehmung. Und darum Parasomnia, mein Gott, mein Platz 2 für das Album des Jahres. Und meine heiße Songempfehlung ist wirklich schwierig. Aber ich bleib mal bei Night Terror.
Ja, ist auch ein cooles Album, aber eben, ja, Dream Theater muss ich Lust drauf haben.
Kann ich verstehen.
Und von daher, ja, waren die noch nicht mal in der Top 15, muss ich gestehen.
Sie werden damit auch umgehen können.
Auch wenn ich mir sowohl dieses Album als auch das Live-Album gekauft habe, was dieses Jahr erschienen ist. Weil ich die Band einfach gerne mag und wenn ich Lust drauf habe, auch wirklich gerne höre. So, mein Platz 2 und jetzt werden einige Leute überrascht sein, ist die Band Dragon Knight mit ihrem Debüt Legions. Und ja, das ist eine Band, die mit Masken auftritt, die ihre Identitäten verschleiert. Man weiß mittlerweile, dass der Sänger der ehemalige Sänger von Metal Defacto ist. Frage mich jetzt nicht, wie er heißt. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Der Rest der Musiker ist unbekannt. Es sollen aber alles irgendwo in der Szene zumindest nicht allzu unbekannte Namen sein. Ja, warum gefällt mir dieses Album so gut? Weil es mich seit, ich glaube, es ist im Januar oder Anfang Februar erschienen.
Januar.
Immer wieder dazu bringt, es aus dem Regal zu ziehen und zu hören. Weil das einfach diese ganze Bandbreite von Power Metal, die ich mag, von vorne bis hinten abdeckt. Es hat die etwas moderneren, ist immer fröhlicheren Songs, wo man sagen könnte, die haben so eine leichte Sabaton-Schlagseite, ohne die übermäßige Elektronik und Stampfigkeit. Es gibt Tracks, die mehr an die New Wave of British Heavy Metal, also an den normalen Heavy Metal in Anführungszeichen erinnern. Es gibt epische Sachen. Das Ding ist einfach toll. Es ist super produziert. Es ist kein Song, ist irgendwie ein Ausfall. Das ist von der Zusammenstellung vom Opener bis zum Schluss einfach wunderbar gelungen. Ja, und ich bin mega gespannt, was uns mit dem zweiten Album, was wohl schon in Arbeit ist, eventuell noch dieses Jahr, vielleicht aber auch erst nächstes Jahr, erwartet. Da kann was Großes draus werden. Mal abwarten. Meine Empfehlung, Sword of the Northern Lights.
Yeah, sehr gut. Ja, Platz 1 ist langweilig, weil der ist bei uns beiden gleich. Ja. Total überraschend. Das ist natürlich das neue Album der Kassierer. Nein. Natürlich ist es Halloween, aber Mike hat offenbar eine Special Edition, weil sein Halloween-Album heißt Jit Ants and Monsters. Was sind denn Jit Ants? Sind das besondere Ameisen?
Sind das nicht diese französischen Zigaretten, die es mal gab, die der Weike vielleicht raucht? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, aber ich habe es vorhin schon gesehen und habe mich so hart beherrscht, nicht laut zu lachen. Jit Ants. Ich kenne Jetons. Giants and Monsters heißt die Platte natürlich. Ja, ist, glaube ich, jetzt müßig, noch irgendwas darüber zu erzählen. Wir haben eine Special-Folge dazu gemacht, wo wir über die Songs ausufernd gesprochen haben, inklusive der Theorie von mir immer, von wem die Songkompositionen sind, und Mikes Gegenrecherche. Die Quote war ganz gut, glaube ich.
Sie hat zu. Ja, bis auf einen Song, wo wir es wirklich nicht genau sagen konnten. Da hat es aber, ansonsten hat es tatsächlich gepasst. Und wie gesagt, ich erinnere mich noch, wie, ja, als wenn es gestern gewesen wäre, wie ich die für das Interview mit Michael Kieske die Promo-MP3s bekommen habe und mich einen halben Tag nicht getraut habe, reinzuhören, weil ich Angst hatte, enttäuscht zu werden. Und mir das Ding dann auf einem wunderschönen Spaziergang in Holland im Urlaub an einem Flüsschen lang durch einen Wald das erste Mal angehört habe. Und dieses Dauergrinsen, was mir dieses Album ins Gesicht genagelt hat, werde ich auch nicht los. Also jedes Mal, wenn ich dieses Album höre, macht es mich einfach nur glücklich und fröhlich. Das hat null nachgelassen. Der Bonustrack, der auf dem Digipack ist, ist eine Schande, dass der nicht auf dem regulären Album ist, weil der ist mindestens genauso gut. Den hätte ich vielleicht sogar auf dem regulären Album gerne gegen einen anderen Song ausgetauscht.
Gegen welchen? Under the Moonlight?
Ja, auch. Das wäre tatsächlich auch ein Kandidat gewesen, wo ich gesagt hätte, wäre vielleicht der bessere Bonustrack gewesen. Aber es soll nichts schmälern. Dieses Album ist fantastisch. Der einzige Kritikpunkt in dicken, dicken Anführungszeichen ist, dass das Album manchmal, wenn ich es höre, nicht wie ein Album, sondern mehr wie ein Sampler klingt.
Okay, den Eindruck habe ich eigentlich gar nicht.
Das Album davor war in sich geschlossener, fand ich. Vom Sound und von der Stilistik her. Aber das ist wirklich nur manchmal. Manchmal denke ich mir, okay, jetzt kommt. Aber ich liebe dieses Album. Das ist wirklich, ich habe kein, also ein neues Album, was ich wirklich so oft höre, ist wirklich verdammt selten.
Nennen wir es einfach gigantisch.
Gigantisch.
Euer Album ist gigantisch. Genau, wir müssen einfach so eine Fake-Sprache einführen. Alles, was hier irgendwie an Verballhornungen, Versprechern oder auch an Tippfehlern hochkommt, etablieren wir einfach und versuchen das so in den normalen Wortsprachschatz einfach einzuflechten.
Gigantisch, finde ich.
Ich meine, wir haben es ja auch irgendwie geschafft, Happy Hippo Metal zu etablieren, so als Vokabel.
Ja. Was ist denn deine Song-Empfehlung von diesem Album?
Mein Gott. Sehr gute Frage. Ich entscheide mich an dieser Stelle für den Opener Giants on the Run.
Auch cool. Ist mir tatsächlich sehr schwer gefallen, weil ich wirklich alle Songs gut finde, sogar im Albumkontext This is Tokyo.
Ja, warum auch nicht?
Der auch live wirklich gut gekommen ist, ist halt nur der Diris-Rocker des Albums. Ich habe lange gerungen mit A Little is a Little Too Much, weil das so ein verdammter Ohrwurm ist.
Aber du kannst es nicht aussprechen, darum hast du es nicht genommen.
Ich habe es halt in meiner Winston Churchill-Stimme ausgesprochen.
We shall fight on the landing grounds. A little is a little too much. We shall never surrender.
Da, siehst du, geht doch. Und deswegen habe ich mich für den sehr typischen Halloween-Song, aber gerade deswegen ist es ein absoluter Geniestreich, Universe, Gravity for Hearts entschieden. Der ist einfach nur wunderschön, hat alles, was Halloween ausmacht. Ich habe auch lange Majestic tatsächlich gehabt, weil ich den auch perfekt finde. Und beides so Songs, die so Hansen-Parts drin haben, die auch von Gamma Ray sein könnten.
Darum habe ich eben den Opener genommen.
Ja, zum Beispiel. Also, wie gesagt, mir nagelt es das Album bei jedem Hören ein Grinsen ins Gesicht und allein dafür hat es das verdient. Ich liebe jeden Song. Ich finde dieses Album toll. Ich mag das Artwork. Das Einzige, und da ist aber die Plattenfirma dran schuld, diese Mogelpackung mit dem Mediabook für teuer Geld, mit 4 Bonustracks. Wo 3 davon dann nur alternative Versionen von der Ballade Into the Sun sind. Eine Akustikversion und jeweils eine Deris und Kiske Solo-Version.
Wo ist denn die Hansen-Solo-Version?
Ja, die gibt's nicht. Das ist ja das.
Frechheit.
Genau. Das hätte ich noch originell gefunden.
Oh ja, originell, aber bestimmt, sorry Kai, wenn du das hörst, nicht gesangstechnisch schön. Also das.
Das fand ich ein bisschen arschig. Aber egal, da kann das Album an sich nichts zu.
Also ich glaube, das Problem ist eher, dass man bis zur Veröffentlichung nicht wusste, was genau, drauf ist.
Das wollte ich damit sagen. Ja. Also 4 Bonustracks, wo es immer nur hieß, es sind 4 Bonustracks und nirgendwo in irgendeinem Katalog oder irgendwo in einer Produktbeschreibung auch bei der Plattenfirma nicht veröffentlicht wurde, dass es eben nur sowas ist. Im Gegensatz zum letzten Album, wo es ja 2 oder 3 richtige Bonustracks auf der Limited Edition gegeben hat.
Genau.
Und ja.
Jo, das waren also unsere Top 5 Alben und natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, die Hörer da draußen auch damit zu belästigen und zu sagen, hey, schickt uns doch mal unsere Top 5 Alben. Auch nicht schlecht, die Idee, oder?
Ja.
Wir sollten viel öfter so interaktive Sachen. Wir müssen immer noch die Top- und Flop-Sache fortsetzen, wo Anne für uns die Fragen sammelt.
Da müssen wir aber auch mit Anne zu dritt in eine.
Ach so.
Ja, klar, wird dann richtig.
Okay. Ja, müssen wir mal gucken. Das Jahr ist ja noch jung und wir haben viele Pläne.
Oder wir machen wir machen das als Quartett mit Lucky und wer war es noch? Die mit uns grillen wollen, wo ich immer noch nicht weiß, was ich da erzählt haben soll.
Lucky und Martin.
Genau, ja genau, Lucky und Martin waren es, genau.
Oh, das könnte aber für manchen Hörer, glaube ich, sehr anstrengend werden, wenn man eine ganz bestimmte Art von Humor nicht mag.
Das ist ja nicht unser Problem.
Stimmt. Naja, was soll's. Also, genau. Ich habe natürlich Leute gefragt, was ihre Top 5 sind. Nicht unsere, wäre ja auch blöd. Und das System ist jetzt denkbar einfach. Für einen 5. Platz gibt es 1 Punkt und dann geht es immer weiter nach oben bis zum 1. Platz, für den es 5 Punkte gibt. Und dann haben wir natürlich am Ende einen Gesamtsieger. Und erstmal geht natürlich Dank raus an die Leute, die auch mitgemacht haben. Und das sind jetzt in keiner spezifischen Reihenfolge. Anne, Christian, Doro, Sonja, Martin, Paddy, André von Human Fortress, Sunny, Bea und an meine Frau Kati. Und fangen wir mal so an. die ersten 6 Plätze sind eindeutig. Dann habe ich aufgehört, es weiter zusammenrechnen zu wollen, weil natürlich, ja, theoretisch hätte man 50 Punkte erreichen können, ne, wenn alle 10 Personen, es sind ja 10, ne, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wie gut, dass wir so lange brauchen, um bis 10 zu ziehen. Es sind 10 Personen, oder? Es ist wieder soweit. Wir nehmen 2 Sachen hintereinander auf und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo nur noch Unfug passiert.
Ich habe gerade tatsächlich versucht, mir im Kopf vorzustellen, ich sehe eine Excel-Tabelle vor mir und die Namen beginnen in Zeile E bis N. Und ich habe in meinem Kopf versucht, das Alphabet durchzugehen.
Okay, machen wir so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es sind 10 Personen. Es sind 10 Personen. Und da man ja maximal 5 Punkte vergeben konnte, hätte es am Ende 50 Punkte geben können. Hat natürlich keiner erreicht, wäre ja auch ultra langweilig gewesen. Aber wie gesagt, bis zum 7. Platz habe ich mir dann die Mühe gemacht, es wirklich nachzurechnen. Weil auf dem 7. Platz sind 1, 2, 3, 4, 5 Bands mit ihren Alben gelandet und die haben dann 5 Punkte eingefahren. Heißt also, entweder war es für eine Person auf Platz 1 oder mindestens 2 Personen haben dafür Punkte vergeben.
Sind tatsächlich einige Alben bei, die bei mir auch in den erweiterten Kreis gekommen wären.
Und zwar sind das jetzt...
Fantasia waren wir auch im Konzert. Das war natürlich auch großartig.
Ich habe mich gewundert, dass das bei dir nicht dabei war. Aber ich habe gedacht, du wirst dich schon dran erinnern.
Ja, aber... ja.
Ja, aber ja, genau. Ja, aber ja. Anyway, also... Ja,
weiß ich, ich wollte einfach nicht wieder den dritten großen Fisch ins Becken werfen.
Das ist auch völlig in Ordnung. Also, auf dem 7. Platz haben wir... Es ist nicht alphabetisch, sondern einfach, wie es hier jetzt drin steht. Avantasia mit Here Be Dragons. Bloodbound mit Field of Swords. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Hypothermie mit Old School New Education. Black Braid mit 3. Und coole Manta Band mit Post-Apocalyptic Depression. Und ab jetzt gibt es wirklich eine, ja, aufsteigende Folge von Punkten, die erreicht worden sind, auf dem 6. Platz mit 6 Punkten zu Mikes Nichtfreude. Avatar mit Don't Go in the Forest. Auf dem 5. Platz mit 7 Punkten Skull and Crossbones mit Time. Auf dem 4. Platz PV und Rage mit A New World Rising, 9 Punkte dafür. Auf der 3. Majestica mit Powertrain mit 10 Punkten. Auf der 11 Armageddon, Quatsch, auf der 2 mit 11 Punkten. Auf der 11. Auf der 2 die Walkings mit Armageddon mit 11 Punkten und unangefochten auf Platz 1 mit 21. Hammerkane. Nee, hier Bloodywood.
Ja, Gott.
Auf der 1 mit 21 Punkten. Halloween mit Gitons und Monsters mit Giants and Monsters, wo auch, ja, sehr viele Leute Punkte für vergeben haben und die es auch sehr oft, naja, sehr oft stimmt auch nicht, aber 2-mal auf den 1. Platz geschafft haben. Also, ja, sind wir uns da schon mit unseren Hörern, glaube ich, ganz gut einig. Das ist eine Top 7, die ich in Ordnung finde. Da kann ich mit leben.
Ja, völlig. Doch.
Doch. Ja.
Also wie gesagt, das waren insgesamt, fand ich, war das ein sehr gutes Veröffentlichungsjahr.
Ja, kann man nicht anders sagen.
Tolle neue oder für mich neue Bands gegeben, die ich entdeckt habe. Es hat den einen oder anderen neuen Horizont für mich gegeben. Mystopera, Dämmerland. Ja, so langsam fange ich auch an, mich ein bisschen in Richtung, was so sowas wie Fersengold oder Saltatio Mortis, mich ein wenig anzunähern.
Das ist halt... Aber gut, dass du das gesagt hast. Das bringt mich doch zu etwas, was uns beide ja nicht enttäuscht hat, weil du magst die Musik nicht, aber vogelfrei. war schon eine Sache, wo ich wirklich...
Das stimmt, das war für dich eine Enttäuschung, ja.
Das stimmt, ist mir jetzt aber auch wirklich erst bewusst geworden, als du Mystopora und eben auch Dämmerland angesprochen hast, dann poppte es so in meinem Hinterstübchen auf. Stimmt, das war ein Album, wo ich eigentlich was erwartet habe und wo ich auch in der noch gar nicht so lange zurückliegenden Podcast-Folge gesagt habe, dass ich immer auf das Album warte und dass das dann eher so war, nee. Oder wie sagt man neudeutsch? Meh.
Meh. Meh. Ja. So Walkings ist auch noch so eine Band, die hat sich lange den fünften Platz mit Hammer King streitig gemacht.
Welcher King wäre es?
Genau, es kann nur einen King geben.
Nein, das war Highlander. Es kann nur einen geben.
Es kann nur einen King geben.
There can be only one.
Das war Queen und nicht King.
Müssen wir jetzt für Gebühren zahlen? GEMA?
Geh mal nach Hause.
Ich bin schon da. So. Geh du doch.
Nein, also es waren wirklich, also für eine Top 5 waren das wirklich ganz, 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 ganz schwierig. Dann hast du ein Album gehabt, was wir beide lustigerweise nicht in unseren Top 5 haben, obwohl wir uns mega darauf gefreut haben. Terra Atlantica,
Oceans. Ja, ja, auch richtig.
Ein Album, an das ich wirklich hohe Erwartungen hatte, was auch in meinen Ohren gewachsen ist. Wie das klingt, wenn ich ein Geschwür hätte. Und was ich vielleicht mit noch ein bisschen mehr Abstand, weil es ist ja noch relativ neu, sich tatsächlich noch weiter entwickeln dürfte, aber was erstmal, um bei maritimer Beschreibung zu bleiben, an den Klippen meiner Erwartungen zerschellt ist. Oder das hier ein U-Boot ist, vielleicht eher am Korallenriff.
Aber auch Terra Atlantica ist in unserer Liste hier enthalten. Mhm. Es hat jemand genannt. Und fürs Protokoll, wir haben tatsächlich 36 Alben in dieser Liste. Also
nicht schlecht.
Ist jetzt nicht so, dass, keine Ahnung.
Hat Tristan mit abgestimmt? Nein, also da, mir
hat's, nee, ich glaube, das wird er auch nicht tun.
Mir hat es wirklich ein bisschen leid getan, dass Terra Atlantica nicht so automatisch in meinen Top 5 gelandet sind, wie ich es gedacht hätte. Was aber bei der Masse an Alben, die da rausgekommen sind, manchmal noch ja, einfach schwierig ist, weil wie soll ich die alle in der Top 5 packen? Ich durfte ja hier nicht mehr. War ja nicht. Judicator ist ein Album, was mich total begeistert hat.
Volbeat.
Ja. Ist auch noch so ein Ding, was meinen Horizont erweitert hat. Ja, weniger. Ja,
für dich nicht, ich weiß.
Ja, ne,
Oder Warwolf war unser beidiges Album des Monats im Januar.
So, also da ist so viel, was irgendwo auch unter den Tisch gefallen ist. Obwohl, für dich jetzt gesagt, das ist letztes Jahr erschienen, aber stimmt gar nicht, es war im Januar.
Es war im Januar, das ist richtig.
Also, wie gesagt, es erscheint ja so viel und wir besprechen ja noch nicht mal alles, was wir uns so kaufen.
Ach Gott.
Oder hören.
Also, wenn wir bei 8 bis 10 Alben schon die 3 Stunden fast voll machen, ja. Wie lange sollen wir denn reden, wenn wir wirklich mal alles besprechen würden, was wir uns gemeinsam gekauft haben?
Ja.
Da müssen wir ja, weiß ich nicht, hier...
Da kann Audio Adlernest einpacken.
Da ist ja ohne Mist, da ist ja die Minutenzahl, die man eigentlich im Monat hat, mit einer Folge schon überschritten. Mutmaßlich. Ich meine, gut, 185 Minuten für Blind Guardian waren auch eine harte Nummer.
Aber eine coole.
Ja, natürlich.
Ja.
Aber das war, ja, das war...
Hast du denn irgendwas, worauf du dich nächstes Jahr, nein, dieses Jahr, am meisten freust? Irgendwas, wo du sagst,
Ich freue mich tatsächlich sehr auf Wacken, weil Savatar spielen da, Nevermore spielen da. Und das allein ist ja eigentlich schon so fast genug. Und Running Wild spielen auch mal wieder da. Mal gucken, ob Rolf Kasparek immer noch in die Spandexhose passt oder ob er sich mittlerweile andere Bühnenklamotten zugelegt hat.
Das ist ja tatsächlich angeblich der letzte Auftritt.
Ja, ja, wie vor 10 Jahren.
Aber der wie oft letzte Auftritt ist es jetzt?
Also ich habe da so eine DVD, die heißt The Final Jolly Roger. Und die ist auch aus Wacken. Also.
Ja, ja, ich weiß. Das ist ja... Ja.
Und seit wie vielen Jahren waren die Scorpions auf Abschiedstour? Ich bilde mir ein, sie 2012 gesehen zu haben und Saxon spielen, glaube ich, auf Wacken, oder?
Oder spielen auf jeden Fall auf dem Rockhard.
Ich meine, das ist so. Und wenn sie wirklich spielen sollten, weil ich glaube, der gute Biff ist ja auch krank, soweit ich das in Erinnerung richtig hatte.
Ja, der hatte irgendwie was, aber ist wohl behandelt und ist alles wieder gut.
Ja, also darauf freue ich mich auf jeden Fall auch. Saxon ist für mich auch so eine Band, die war auch immer irgendwie da.
Ja.
Von der ich eigentlich viel zu wenig, muss ich gestehen, weiß, wo ich auch viel zu wenig von kenne, wo ich aber immer das Problem habe, dass ich gefühlt, glaube ich, immer mir die falschen Alben gekauft habe. So ungefähr, weil immer, wenn ich dann wieder mal was spontan aus dem Regal ziehe, ist das dann sowas wie das Album Crusader, wo eigentlich nur der Song Crusader cool drauf ist und alles andere dann so, Oder auch das Saxon-Debütalbum habe ich mir mal angehört und habe auch gedacht, okay.
Ja, das ist ja wirklich noch. Ne? Ja,
es ist kein Metal, glaube ich.
Genau, ne? Es ist wie die erste Judas Priest.
Ja.
Es ist mehr 70s-Rock und es brauchte halt ein bisschen. Dazwischen hatten sie ja mal diese etwas amerikanisierte kommerzielle Phase.
Ich merke schon, wir machen mal Kaffeeklatsch-Sex.
Können wir gerne machen.
Muss ich die aber alle hören, ja.
Ich auch, weil ich kenne sie auch nicht alle. Weil Saxon ist auch so eine Band, die bis vor ein paar Jahren mehr oder weniger. Ah, gibt ein neues Saxon-Album, ja, alles klar.
Das ist auch sowas wie die Scorpions, das ist einfach da.
Genau, dann hat man sich mal eins gekauft und dann fiel einem ein, ah ja, man hat ja hier noch eins von 2005 stehen, aber so wirklich, dass ich wirklich sage, okay, da kommt ein neues Saxon-Album, das hole ich mir, habe ich wirklich erst seit ungefähr 10 Jahren.
Und ich muss sagen, Saxon ist eine der Bands, die ich, glaube ich, am häufigsten gesehen habe, ohne dass ich es wollte. Und das klingt jetzt auch wieder gemeiner, als ich es meine.
Die halt, ja, weil die halt an jeder Tankstelle spielen.
Ja, oder die bei irgendwelchen Festivals halt immer dabei waren,
ja, meine ich
wo
ja.
man da auch immer halt trotzdem hingegangen ist.
Genau, weil
die liefern ab.
Ja, und die den Großteil der Songs, die kennt man halt, auch wenn man kaum Saxon bewusst in seinem Leben gehört hat. Es gibt einfach Sachen, die kennt man.
Aber das ist dann halt, glaube ich, oft das Ernüchternde. Eigentlich sind wir schon mitten im Kaffeeklatsch drin. Wenn man diese Masse an Alben sieht, wenn du dann die CDs oder auch auf Streaming-Plattformen dir das so vorhältst, denkst du, den Song kenne ich, den Song kenne ich, den Song kenne ich. Und wenn du die Platte dann komplett hörst, merkst du relativ schnell, warum du die 5 anderen nicht kennst, so ungefähr. Also zumindest bei, wie gesagt, bei einem Album wie Crusader habe ich das sehr nachhaltig gemerkt.
Bei den ersten gehe ich da voll mit. Aber das ist vielleicht auch, weil man sie nachträglich kennengelernt hat.
Das kann sein.
Alles, was man, ich weiß es nicht. Aber gut.
Aber coole Typen. Also Biff ist, glaube ich, ein sehr cooler Dude, wie man so neudeutsch sagt.
Ja, doch. Aber das, schauen wir mal. Ja, worauf freue ich mich? Rock Hearts fällt für mich dieses Jahr aus. Aus mehreren Gründen. Ich war jetzt 2-mal da. Ich finde einfach die Zeit, die man dann von zu Hause weg ist, ohne die Chance zu haben, mal eben zu sagen, man fährt mal nach Hause. Oder auch, wenn man einfach wetterbedingt oder so keinen Bock mehr hat, in Anführungszeichen, ist es, wenn man mit mehreren Leuten im Harz ist, halt ein bisschen schwer, dann zu sagen, ich fahre dann mal weg.
Ich hole euch wieder ab.
Irgendeiner kommt euch holen.
Ich schick Taxi.
Und ich merke halt eben, dass das Rock Harz auch schon von der Festivalgröße her und von der Beschallungsintensität, die da halt passiert, mir einfach ein Tick too much ist, um mir das jedes Jahr anzutun. Nichtsdestotrotz, irgendwann in einem der nächsten Jahre vielleicht gerne wieder. Oder, sag mal ganz doof, wenn sich kurzfristig jemand meldet, der sagt, was weiß ich, ich kann nicht, willst du meine Karte kaufen, kann das auch sein, dass ich nur sage, ach ja, warum nicht, wenn es sich gerade ergibt. Ansonsten freue ich mich aufs Rock Hard, wo zig coole Bands spielen. Dieses Jahr ist wirklich für mich eine ganze Menge dabei. Ich freue mich auf Alben von Power Paladin. Ich freue mich auf, ach, ich weiß nicht, Induction und keine Ahnung. Das, alleine in den ersten Wochen jetzt kommen so viele tolle Sachen raus. Neuentdeckungen, die, dass man durch die Ankündigung der Alben, die jetzt im Februar, März kommen, 2 Bands, die ich für mich neu entdeckt habe, Gladenfold und Metal De Facto. Total coole Bands, sind aber irgendwie bisher an mir vorbeigeflogen.
Ah, Metal De Facto kenne ich. Die haben das 2. Album nicht irgendwas mit Samurai?
Oder? Ja, genau. Land of the Rising Sun, Part 1 und jetzt kommt Part 2. Sehr coole Musik, freue ich mich total drauf. Ich habe einige neue Bands aus dem Bereich, ja, Traditional Epic Metal entdeckt, die eher so, ja, 2. bis 3. Reihe eher unbekannt sind. Hounds, Steel Arcturus, was weiß ich, Sense of Time von mir aus auch noch. Da sind so viele Sachen, wo ich wirklich was Neues entdeckt habe für mich. Ja, ich bin gespannt, wie das Jahr weitergeht.
Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und zum Finale haben wir natürlich noch etwas anderes. Wir wollen ja auch auf den Podcast noch ein bisschen zurückblicken, auch wenn wir das ja schon beim Metal-Weihnachtsfrühstück gemacht haben. Und darum habe ich mal rausgesucht, welche die am meist gehörten Folgen im zurückliegenden Jahr waren. Und nein, Leute, das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja klar, die erste Folge, die erschienen ist, hat die meisten Wiedergaben, weil man da die meiste Zeit für hatte. Das ist tatsächlich nicht so. Also, die Top 5 auf dem 5. Platz ist die Jubiläumsfolge Nummer 100, die Metal-Sprechstunde.
Ui.
Wo cool. Mike auch dabei ist.
Ja, mit einer beschissenen Aufnahme.
Jetzt Qualität. Jetzt hast du ja ein besseres Mikro, das wird alles besser.
Folge 200 wird besser.
Ist aber noch, lass uns erstmal an Folge 150 denken.
Ach so, ja gut.
Ja.
Ja, also, ist ja bald.
Ja, das Schlimme ist, das stimmt.
Ja.
Dann auf dem vierten Platz die Folge mit der Nummer 94, 20 plus ein Jahre Motor Jesus.
Auch nicht schlecht, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, ist eine sehr lange Folge. Ne? Die hat ja auch über, ich meine, gut, die Metal-Sprechstunde natürlich auch, mit über 2 Stunden Spielzeit. Aber ich finde schon, man kann Chris sehr schön zuhören.
Das ist sehr kurzweilig. Das ist ein total angenehmer Gesprächspartner.
Ja, ich habe mit Chris ja auch mal was für Let's Talk About Horror gemacht, wo wir über Larry Brand gequatscht haben. Und da habe ich auch von diversen Leuten gehört, sie würden Chris zwar nicht kennen, aber man könnte ihm sehr schön zuhören. Ja, auf dem dritten Platz, Treppchendimension, Mike. Folge 72, Kaffeeklatsch-Sabotage.
Ja, verdient, verdient.
Ja, da haben wir, glaube ich, in Kombination mit etwas anderem einen Nerv getroffen. Und dann auf dem zweiten Platz, Special, Konzertbericht Avantasia in Bochum.
Mhm.
Und auf Platz 1, unangefochten, also wirklich mit einem sehr großen Abstand, was die Wiedergaben angeht. Und auch auf YouTube hat das Video, ich meine, es ist ja nur ein Video mit Ton,
Millionen.
Aber in Relation zu den sonstigen Wiedergaben schon, auch wenn YouTube für mich weiterhin nicht das bevorzugte Medium wäre, um Podcasts zu hören, aber gut.
Mehr Streams als Metal, als Betten 1 Matratzen verkauft hat.
Wie dem auch sei, auf dem ersten Platz, also die erfolgreichste Folge, beziehungsweise die Folge mit den meisten Wiedergaben im Jahre 2025 ist Special Konzertbericht Sabotage in Oberhausen. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist und wie es passiert ist, aber ich weiß, diese Folge ging durch die Decke.
Wir waren einfach auch sehr früh mit dem Bericht und es hat halt eben die Metal-Welt interessiert.
Ja. Und das hat, glaube ich, dann auch noch mal einen kleinen Zusatzbooster für den Kaffeeklatsch über Sabotage gegeben. Weil die Folge hatte auch Anfang des Jahres schon durchaus ansehnliche Wiedergaben. Aber ich glaube, die Kombination mit dem Konzertbericht hat dieser Folge dann noch mal den kleinen Boost verschafft, dass sie es aufs Treppchen geschafft hat. Das waren also laut Podcast-Hosting-Service die am häufigsten wiedergegebenen Folgen. Natürlich dürft ihr gerne auch mal was dazu sagen. Also in den Kommentaren oder wo auch immer, was so eure persönlichen Highlights waren. Es sind verdammt viele Folgen, weil klar, 52 Wochen, beziehungsweise manchmal 53 Wochen hat ein Jahr. Und in so manchem Monat haben wir 6 oder 7 Folgen gemacht, weil wir irgendwie noch Specials gemacht haben und keine Ahnung was. Also wir haben schon sehr viel gemacht im zurückliegenden Jahr.
Ja, du auch. Also ich bin ja jetzt nicht ständig dabei und
Aber wenn du jetzt mal guckst, in den Top 5 Folgen sind 4 Folgen, an denen du irgendwie beteiligt warst.
Gib dir das zu denken, mein Lieber.
Mach doch einen eigenen Podcast.
Nein, da fehlt mir die Zeit zu. Das schaffe ich
nicht. Metal Mike's Metal Podcast.
Nein, aber man muss sich die Hörer ja nicht gegenseitig wegnehmen.
Ja, wieso? Das befruchtet sich dann gegenseitig. Also,
vielleicht, wenn du mal überhaupt keinen Bock hast, mache ich mal vielleicht was alleine oder nicht dazu kommst. Das könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt, dass ich wirklich regelmäßig jede Woche oder alle 2 Wochen meinen eigenen Content abliefern, in Anführungszeichen, müsste. Außerdem wüsste ich auch nicht, was ich großartig anders machen soll. Und die ganze Zeit alleine vor mich hin zu labern, finde ich auch doof. Also ich finde das mit jemandem zusammen schon wesentlich schöner.
Ja, das ist natürlich so. Es ist ja gerade, wenn man jetzt mal zurückblickt auf die allerersten Folgen, wo ich wirklich alleine vor dem Mikro gesessen habe und in den leeren Raum gesprochen habe. Natürlich hat das auch irgendwie seinen Charme der damaligen Zeit, aber ja, es ist halt irgendwie schon, es fühlt sich komisch an. Und ich wüsste, glaube ich, auch gar nicht mehr, ob ich das jetzt noch so ad hoc hinkriegen würde.
Ach doch. aber ich finde schon, also ich merke mittlerweile wirklich, wenn ich Podcasts höre, ich höre ja auch viele, ich höre gerne mal einen True Crime Podcast, ich höre gerne historische Podcasts über Geschichte, die, wo tatsächlich 2 Leute miteinander interagieren, die höre ich lieber, als wenn einer nur so vor sich hinspricht.
Ja, das ist für das Ohr ja auch einfach angenehmer. Ne? Also gerade, ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum Leute gerne mal sowas wie Hörbücher zum Einschlafen hören. Ne? Weil wenn jemand einfach vor sich hin sabbelt, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, natürlich neigt man dann dazu so. Und mag der Inhalt auch noch so spannend sein. Von daher, ja. Mike, was sind denn so deine Lieblingspodcasts?
Meine Lieblingspodcasts? Ja, also Metal, Markus Metal Podcast.
Ja, darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht um Fishing for Compliments.
Nee, nein, tatsächlich, wenn ich nicht dabei bin, höre ich mir die Folgen sofort morgens nach Möglichkeit so schnell wie möglich an.
Okay, dann noch folgende Frage. Welche war aus dem letzten Jahr dann deine Lieblingsfolge?
Boah. Aus dem letzten Jahr meine Lieblingsfolge. Boah, da waren so viele. Ich fand es, die Interviews mit Tristan finde ich immer super. Das Interview mit Tobi von Skull and Crossbones hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mysteria war ein total tolles Gespräch. Boah, das sind so viele. Natürlich, nein. Ich weiß es. Was war aber jetzt dieses Jahr? Snow White Blood war letztes Jahr. Sarah war dieses Jahr. Schon.
Yes, auf der Couch mit Sarah war die erste Folge in diesem Jahr und das Interview mit Snow White Blood war im letzten Jahr.
Was auch mit Sarah war und Martin. Das war eine
Thomas!
Ganz
das ist mir nie wieder passiert. So.
Eine super, super schöne Folge und ja, wie gesagt, da waren so viele Highlights, das ist echt schwer zu sagen. Aber ja, ansonsten Im historischen Bereich His2Go und Geschichten aus der Geschichte. Mhm. Wahnsinnig stark. Damals, was bisher geschah, höre ich auch gerne. Tatort Geschichte finde ich super. Und das ist einer der wenigen Podcasts, wo ich es auch mag, wenn einer alleine spricht, wenn dieser jemand Peter Kämpfe ist.
Okay. Weil
der könnte von mir aus auch das Telefonbuch von Werner Eickel vorlesen. Ich würde ihm gebannt zuhören. Im True Crime Bereich, da gibt's einige. Mord auf Ex finde ich sehr cool. Und weiß ich gar nicht, das müsste ich mal nachgucken. Also, das waren sie eigentlich. Und natürlich, das darf ich natürlich nicht vergessen, sonst kriege ich Haue von Marcel. Pommesgabel, der Podcast von powermetal.de. Der wirklich der Grund ist, warum ich angefangen habe, Podcasts zu hören.
Das ist doch wunderbar.
So.
Ich muss mich jetzt outen. Meine Lieblingspodcasts, die machen irgendwie keine Folgen mehr, weil das wäre natürlich der Powerpod gewesen und auch natürlich die Power Hour of Fire. Aber
okay, ich habe jetzt absichtlich nur aktive Podcasts erwähnt.
Oh, die Power Hour hat noch, das ist total fies gewesen, in unserer Aufnahme behauptet Hyperdrive noch, die Blind Guardian-Folge kommt vorher raus. Und dann haut er die doch noch raus, die Folge, die ja auch irgendwie schon Monate alt war. Da habe ich auch nur gedacht, nee, ja.
Also klar, Power Hour of Fire in Sachen Metal-Podcasts. Auch wenn ich jetzt in mein Handy gucke, fallen mir noch so viele ein. Audio Adler.
Ja, genau.
Nicht Adler Horst.
Dazu hätte ich jetzt nämlich noch übergeleitet. Was mir ansonsten einfällt, klar, es ist jetzt wirklich kein Einschleim. Bei Let's Talk About Horror mache ich ja auch oft mit, auch mit eigenen Folgen. Aber Let's Talk About Horror ist wirklich faktisch der Podcast, den ich am meisten höre, weil ich jede Filmbesprechung mir anhöre und auch sehr gerne allen Content drumherum immer mir anhöre. Und als Horrorfan, ja, bin ich da halt irgendwann dran hängen geblieben. Und ansonsten, ja, Audio Adlernest. Ich bin zwar eigentlich eher Team die drei Fragezeichen, aber von daher ist es natürlich Wasser auf meinen Mühlen, wenn sich dann über TKKG auch gerne mal natürlich auf eine angenehme Art und Weise lustig gemacht wird, über die ganzen bekloppten Dinge, die bei TKKG passieren. Und ich durfte ja auch schon mal dort zu Gast sein, in der Besprechung von der bösen Folge 37, der letzte Schuss. Und Grüße gehen raus natürlich an Raphael und Thomas, die in diesem Jahr ihren zweiten Geburtstag feiern. Und ja, ansonsten, ja, ich habe auch immer gerne die Nachrichten-Podcasts gehört. Also es gibt vom Deutschlandfunk die Nachrichten oder die Tagesschau in, wie heißt das Ding dann? 100 Sekunden oder so?
Ja, genau.
Sind auch Dinge, die ich immer natürlich sehr empfehlen kann, wenn man mal ein bisschen up-to-date sein möchte. Ich muss gestehen, in letzter Zeit habe ich da immer so ein bisschen pausiert, weil die Weltlage meinem Gemüt einfach nicht gut tut.
Und wir haben was vergessen.
Oh, weia.
Den Metal-Keller.
Oh,
Deutschlands Schande. Erste Metal-Late-Night-Show. Wie Schande. Konnte ich?
Schande über mein Haupt. Natürlich, wir haben Otti vergessen. Ja. Mea culpa.
Ja, das höre ich tatsächlich wirklich sehr, sehr gerne. Wobei das natürlich auch immer abhängig ist, welcher Gast ist da. weil die meisten wirklich super, super witzig sind.
Ja, da lässt Otti sich die Butter nicht vom Brot nehmen.
Nee.
Ja, eigentlich müsste Mike seit 2 Minuten auf dem Weg nach Hause sein.
Ja.
Von daher beenden wir das jetzt für heute mit einem kurzen Ausblick auf das, was noch so kommen mag. In der nächsten Woche kommt gemäß der Planung ein Interview mit Wolfskull, die auch schon, nicht die, doch die Aufnahme liegt da auch schon etwas länger zurück, weil ich immer so ein bisschen auf Vorrat produziere. Und ansonsten haben Mike und ich beschlossen, dass wir etwas besprechen müssten, was wir eigentlich im Rahmen dieser Folge hätten besprechen wollen, nämlich Sängerwechsel. Denn 2025 war gerade so Oktober, November das Jahr der großen Ausstiege bei Sängern. Und von daher behaupte ich an dieser Stelle mal,
Singenden,
dass nach der Wolfskull-Folge zeitnah danach es einen Kaffeeklatsch zum Thema Sängerwechsel und deren Folgen geben wird.
Sehr cool.
Ansonsten hätte ich spontan noch die Idee, da ja Freedom Call etwas sehr Kontroverses veröffentlicht hat, dass wir eine Folge der guten alten Rubrik Leute, wir müssen reden machen.
Ja, aber das lohnt sich nicht. Ist scheiße, dann ist der Podcast zu Ende.
Leute, wir müssen reden über die neue Freedom Call Single. Scheiße. War schön mit euch.
Ja.
Ich muss gestehen, ich habe sie noch nicht gehört, aber vielleicht.
Ich auch nicht.
Vielleicht fällt uns ja genau dazu etwas ein, zu Leute, wir müssen reden als Überbegriff über Themen, wo wir einfach sagen, das wollten wir schon nochmal ansprechen. Das wären so meine Vorschläge, was wir so in der nahen Zukunft machen könnten und natürlich auch heiß gefordert von manchen eher weniger. Sorry, Birgit war es, glaube ich, ne? Top und Flop hat ihr nicht so gut gefallen.
Nee.
Aber ansonsten ist die Folge auch relativ gut angekommen. Also wenn ich mir die Wiedergaben angucke, war da schon Interesse dran?
Ja, dafür, dass wir keine Ahnung hatten, was wir tun, haben wir das gut gemacht.
Außerdem verschimmelt irgendwo auf der Festplatte des anderen Rechners noch eine Aufnahme zum Thema Hörspiele.
Oh.
Die eigentlich zu Nikolaus veröffentlicht werden sollte, wo ich dann keine Zeit für hatte. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht zu Weihnachten. Dann gab es da so eine 185-minütige Blind Guardian-Folge, die etwas mehr Zeit gebraucht hat. Ja, und dann war das Jahr rum und
stimmt, das war die Folge, die wir beide zusammen gemacht haben, ne?
Richtig.
Da stimmt, die ist immer noch nicht veröffentlicht.
Haben wir die Flop und Top aufgenommen und dann noch zusätzlich über Hörspiele gesprochen.
Stimmt. Und wir müssen unseren Marillion-Diskografie-Check.
Und wir müssen den Kaffeeklatsch Avantasia Teil 2 irgendwann machen. Wir haben ja gesagt, bis Folge 200 kommt das.
Und eine Halloween-Diskografie wollten wir auch mal durchgehen.
Ja, da müssen wir warten, bis Niklas mal Zeit hat. Der soll sich mal melden.
Genau.
Wenn du das hörst. Boah, das ist eine coole Schlusspointe jetzt, ne? Also wir verabschieden uns an dieser Stelle, hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Wir sind laut und stark und hart und schnell. If you don't like us, go to hell und you ate my hero. Vielen Dank, dass du hier warst, Mike.
Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder hier sein durfte, dir deine Cola leer trinken durfte.
Sehr gerne. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle mit einem Aufruf. Niklas, wenn du das hörst, bitte melde dich.
Wir kommen dich auch retten. Ruf das Codewort.
Denn das Codewort lautet natürlich Halloween. Ciao, Leute.
Tschüss.
So, jetzt aber wirklich.
Läuft.
Guten Tag.
Guten Abend.
Noch mehr Outtakes, wunderbar.
Klar.
Ja. Pilzken.
So ein 3-Liter Pöttchen Smirnoff ist schon mal feines.
Ja. Könnte schlimmer sein, würde ich mal behaupten. Anyway.
Viktor Smirnoff. Ah, nee, Smolski.
Viktor Schmierstoff. Der könnte doch Motoröl herstellen. Viktors Schmierstoff. Und dann sieht das aus wie so eine Smirnoff-Flasche, aber ist dann Motoröl.
Hm.
Meinst du nicht?
Bestimmt. Lass uns hier mal ernst werden, bitte.
Okay. Das geht doch so nicht. Ja, genau. Bei zwei Minuten fangen wir dann an. Und wenn ich flüster, wird das alles viel leiser.